Herzlich willkommen zu meiner letzten Ausgabe im Jahr 2023. Die letzte Ausgabe des Podcasts der Breidenbacher. Es ist die Folge 75. Ja, ich habe mal nachgeschaut. Und ich bin der Jens. Ich möchte euch auch heute wieder was erzählen, viel erzählen. Ich denke, es wird eine lange Folge. Ich weiß auch noch nicht so recht, ob ich es vielleicht doch in zwei Folgen aufteile. Hatte noch nie so eine lange Stichpunktliste wie heute, obwohl ich nur über eine einwöchige Urlaubsreise berichte. Wer die vorherigen Folgen schon gehört hat, weiß, wohin ich gereist bin. Bilder habe ich ebenfalls schon eingestellt, schon seit der letzten Folge. Und ja, das Jahr ist rum. Ich habe wieder viel erlebt. Ich denke, ihr auch. Damit meine ich nicht nur die Politik und was sonst in der Welt rumging, sondern im Privaten hat sich viel bei mir geändert. Wo ich sehr überrascht war, ich weiß nicht, vielleicht hören mir andere Podcasts dazu, da gibt's diesen Spotify-Jahresrückblick. Ja, ich lasse meinen Podcast auch über Spotify laufen. Da gibt es immer von verschiedenen Leuten verschiedene Meinungen, die machen Geld mit meinen Sachen, die ich in meiner Freizeit kostenlos erstelle, und kann passieren, dass auf Spotify dann auch Werbung kommt während meiner Aufnahmen. Aber die haben mir jetzt einen Jahresrückblick geschickt. Erst wollte ich gar nicht, was soll, und habe es dann doch angeklickt und war sehr überrascht. Und ich möchte mich hiermit ganz herzlich bei den Schweizern bedanken. Denn dieses Jahr über Spotify haben sehr, sehr viele Schweizer meinen Podcast angehört. Das liegt aber an meiner erfolgreichsten Folge auf Spotify, die lautet Orientierungslauf, kennst du nicht? Ich verlinke die auch nochmal unten in den Shownotes. Ja, die Schweizer ist halt auch ein richtiges Orientierungsläufervolk. In der Schule als Schulsport, denke ich, gibt es das, und ist dort weitaus größer und mächtiger als hier in Deutschland. Warum? Ich denke, das hat viel mit Geld zu tun und mit Voraussetzungen und Engagement. Ja, und die haben halt wahrscheinlich auch langsam den Podcast entdeckt und suchen nach Podcasts mit Orientierungslauf. Und da ist diese Folge ziemlich oft heruntergeladen worden oder angehört worden. Ja, Schweizer sind, glaube ich, die meisten Hörenden bei mir über Spotify. Das wird zwar nur so in Prozenten angegeben, aber ich will da jetzt nicht weiter mich reinsteigern und will auch keine Zahlen nennen. Jedenfalls war es so. An dieser Stelle möchte ich auch noch Neuhörer meines Podcasts begrüßen, denn Ende des letzten Jahres wurde ein Jahresmagazin für den Orientierungssportler rausgebracht. Der Name heißt Die Jahreskarte und die konnte online bestellt werden unter den Orientierungsläufern. Ein sehr kräftiges, starkes Heftchen mit viel Information im Rückblick auf das Jahr des Orientierungssports 2023. Es kommen Weltmeister zu Wort, es kommen Bahnleger zu Wort. Eigentlich sehr viele interessante Themen abgedeckt, unter anderem auch von mir ein kleiner Bericht als Kameramann und ein bisschen Fotograf. Da wurde auch erwähnt, dass ich Podcast mache, was ich eigentlich unter den Orientierungssportlern noch nicht so verbreitet habe. Zu meinem Kanal nochmal, also so das Hauptaugenmerk liegt ja so ein bisschen auf Natur, Technik, so diese ganze Zwischenbeziehung, aber auch Orientierungslauf, orientierungslaufmäßig halt für Anfänger, die das nicht wissen und mich eventuell über bestimmte Kanäle der Podcast finden, können sich da allgemein informieren. Eine zweite Sache, wir führen jetzt als Verein im März eine Veranstaltung hier im Ort aus. Das heißt, wir haben eine Zeitungsannonce dann aufgegeben und in unserem Saal wird eine Veranstaltung über den Orientierungslauf von uns veranstaltet mit allen drum und dran. Mein Vater wird mal ein bisschen über den Kartenaufnahmen erzählen, wie das auch mal früher anfing, alles mit Messtischblättern und so weiter, wie das in der DDR war, wo er sein Material herbekommen hat. Und wir werden dann mal so allgemein erzählen, was der Orientierungslauf ist. Und wir hoffen, dass doch ein paar Familien auch kommen und vielleicht doch den ein oder anderen für diesen Sport gewinnen können. Ja, das nur noch mal kurz, ein Ausflug in den Orientierungslauf. Ja, ich mache mal ein Bild in die Shownotes von diesem Magazin. Ich finde es wirklich sehr, sehr, sehr gelungen. Was ist geplant, hatte ich auch schon in den letzten Folgen erzählt. Das nächste wird wahrscheinlich ein kompletter Podcast-Folge von mir über Camping kommen. Da habe ich sehr viel. Auch heute kommt ein kleines bisschen Camping, wo ich mich aber nicht auslassen werde, was ich dann alles in diese Camping-Folge verschieben werde. Ich habe doch wieder einiges an Campingplätzen erlebt, nicht nur mit meinem Wohnwagen. Ich bin auch an einigen vorbeigekommen, jetzt auch gerade, wo ich im letzten Urlaub war, und will da mal ein bisschen näher erzählen. Vielleicht könnte es den einen oder anderen interessieren und er sich das auch mal ins Auge fasst, einen dieser Campingplätze zu besuchen. Ja, mehr will ich heute nicht groß erzählen, auch noch nicht über meine Podcasts. Da kommen dann im Januar, Februar dann noch einige Folgen, speziell über 360 Grad. Wir haben heute den zweiten Weihnachtsfeiertag. Ich habe mir eine 360 Grad Brille von Meta spendiert. Das ist die Quest 3. Die Quest 3 ist so der erste Sprung, wo es mehr in Richtung AR geht, also Augmented Reality. Ich sehe mein Wohnzimmer und kann da in diesem Wohnzimmer meine Bildschirme einfach irgendwo hinklatschen. Obwohl ich alles sehe, kann ich trotzdem nebenbei Netflix gucken oder andere Sachen machen. Ich habe da jetzt auch wieder verstärkt in den Apps und Programmen gewühlt. Da ist einiges Neues da. Wie gesagt, da kommt eine extra Folge, wo ich auch ein bisschen über die Vision von Apple mit erzählen will und was der Unterschied und so weiter ist. Also dürft gespannt sein. Ich hoffe, dass ich das ziemlich schnell jetzt Januar, Februar durchziehe, weil das ist, ich will nicht sagen arbeitslose Zeit, aber da habe ich wenig zu tun, muss viele Stunden abbummeln, die ich im Jahr gesammelt habe. Und da habe ich mal Zeit, mich um mehr Hobbys zu kümmern. Ja, jetzt in den letzten Wochen habe ich auch wenig von mir gegeben, weder in Social Media noch sonst was. Wie gesagt, am Jahresende ist immer einiges los. Ja, ich denke, fange ich an. Warum bin ich wohin gefahren? Ja, ich war Ende Oktober auf Darß im schönen Örtchen Zingst. Dort wollte ich schon lange mal hin. Natürlich, Hauptargument war diesmal Fotografie, weniger Video, wo ich auch Videos gemacht habe und da speziell 360 Grad Videos. Da habe ich aber noch nichts geschnitten und nichts umgewandelt. Deswegen hatte ich mir auch die neue Brille gekauft, um vielleicht eine bessere Qualität dort zu erlangen, aber dazu mehr dann in der Folge. Fotografie. Ich bin eigentlich Naturfotograf, Natur, Tiere und auch gerne Architektur, also in Städten Bilder machen. Wo ich gar nicht und keine Ahnung habe, sind Porträts, spezielle Makroaufnahmen und solche Sachen, also so andere Spezialitäten von anderen Fotografen, da kenne ich mich gar nicht aus. Habe ich auch keine Lust drauf und ja, mir liegt die Fotografie. Naturfotografie und Deutschland. Ich war ja schon viel rumgekommen. Wie gesagt, ich gönne mir immer mal ein oder zwei Wochen im Jahr, wo ich Überstunden abbummel und fahre dann alleine irgendwo hin in ein schönes Gebiet, wo ich fotografieren kann. Wie ist das mit dem Fotografieren? Kann man überall in Deutschland hinfahren, in irgendeine Ecke und kann dort seine Fotos schießen und hat man genug Motive, die man einfangen kann? Lohnt sich dann eine Woche dorthin zu fahren? Meiner Meinung nach nein. Ich bin jetzt eigentlich auch langsam an eine Grenze gekommen, wo ich sage, ich muss schon sehr überlegen, wenn ich solche Touren mache, wohin ich fahre. Es müssen schon spezielle Touren sein, um das mal verständlich zu machen. Ich kann in Odenwald fahren, ich kann ins Erzgebirge fahren, da ist viel Wald, aber so richtige Motive, schöne, findet man überall, ist richtig. Aber es an einem Fleck verschiedene, unterschiedliche Landschaften oder Motive, das gibt's auch nicht so oft. Damit meine ich auch den Thüringer Wald. Natürlich gibt's im Wald dann Punkte, wo mal ein schöner Brunnen steht oder wo ein besonderer Baum steht oder ja, alles schön. Aber insgesamt sehen die Bilder ja dann doch immer gleich aus. Für mich sind solche Spots, Gebiete, zum Beispiel die Sächsische Schweiz. Das sind zwar auch, besteht alles aus Felsen, aber in so viel unterschiedlichen Anordnungen und Darstellungen, so dass man da doch viele schöne Motive sich aneignen kann. Ich fahre auch gerne nach Mecklenburg auf die Seenplatte. Auch da diese verschiedenen Seen und rund um die Seen immer eine andere Landschaft, mal nur Schilf, mal Wälder, animiert einen doch, verschiedene Motive fotografieren zu können. Hiddensee, auch so ein Beispiel. War ich auch schon eine Woche. Gibt es auch eine Galerie von mir. Verlinke ich euch mit. Wunderschön. Hiddensee, der Süden, flach mit dem unteren Leuchtturm. Diese wunderschöne Küste, der langgestreckte Strand. Im Hintergrund weiter oben dann ein paar Kiefern. Im Gegenteil dann zum Norden, wo der Leuchtturm steht, doch sehr hügelig, wieder ganz andere Motive. Rügen sowieso, Rügen ist viel Küstenlandschaft, die Kreidefelsen sehen wieder anders aus, als wenn man zum Beispiel östlich oder westlich ist, gibt auch einige Gewässer dann da drauf, so hat man doch viele Motive. Ja, wer mich kennt, ich war schon im Hainich, zu solchen Gebieten gehörten aber auch die Böhmische Schweiz. Viele andere Gebirge, vor allem Gebirge, wie in der Slowakei die Hohe Tatra oder das Riesengebirge. Ich war viel in den Dolomiten, auch selbst innerhalb der Dolomiten unterschiedliche Landschaften, tolle Motive, fahre ich auch heute noch sehr gerne hin. In den Seealpen bei Frankreich, also das sind so die untersten Alpen unten am Mittelmeer, wieder was ganz anderes. Früher in meiner Jugend bin ich viel in den Karpaten rumgewandert, Rumänien, Bulgarien. Wunderschöne Landschaften, vor allem nicht so erschlossen. Also es ist noch Natur pur damals gewesen. Und dann bin ich natürlich viel durch den Orientierungslauf in Deutschland rumgekommen. Siegerland, in Hamburg. Bin auch an der Ostsee schon gelaufen. Viel in Bayern, Coburg, Regensburg. Aber wie gesagt, so die Landschaften, wo man jetzt viel fotografieren kann, da muss man vorher abwägen, wenn man mal so eine ganze Woche sich richtig mit Fotografie austoben möchte. Viel Abwechslung, wie ich eben schon erzählt habe, über Hiddensee und Rügen gibt es halt auch an der Ostsee und an der Nordsee. An der Nordsee war ich weniger. Das wird so wahrscheinlich so mein nächster Spot sein, mich mal darum zu kümmern. Ich hatte ja auch mal einen Fotoworkshop von Thomas Hinze geplant. Auf Norderney macht er jedes Jahr im Herbst Schwarz-Weiß-Fotografie hauptsächlich. Aber der Mann hat halt auch Preise und die bin ich nicht bereit zu zahlen. Aber ich hatte großes Interesse und hatte auch Lust, mal wieder an die Küste zu fahren. Und da fiel mir nach langem mal wieder Dars ein. Dars mit dem schönen Örtchen Zings drauf. Durch die Vorinformation, dass dort viel Natur ist, vor allem viel Gefieder, also Vögel und so weiter. Also machte ich mich auf den Weg, eine Woche frei und fuhr auf Dars. Ein weiterer Grund war auch, Dars ist in meiner Kindheit die erste Berührung gewesen mit der Ostsee. Aber dazu erzähle ich dann in der Folge nachher mehr. Ja, losgefahren bin ich an einem Sonntag. Es war der 22. Oktober, ja, Sonntag. Ich wollte keine LKWs auf der Straße haben und es lief auch ganz gut, bis dann oberhalb von Berlin, da hatte ich dann doch mal eine Stunde Stau. Ja, ich fahre so ungefähr 7 Stunden, mache dazwischen so einmal eine Viertelstunde Pause und rock da durch. Bin kurz bis vor Rostock auf der Autobahn, dann runter auf die 105 und bin auf der 105 ziemlich weit nach rechts gefahren, also in Richtung Osten. Weil ich nicht den direkten Weg genommen habe über Ahrenshoop, sondern bin hinten über die Kanalbrücke nach Zingst gefahren. Ich hatte mir eine Ferienwohnung in Zingst besorgt. Erst hatte ich nach einem Ferienzimmer geschaut. Was für mich immer wichtig ist bei so einem Ferienzimmer, ich brauche eine anständige Sitzmöglichkeiten, um meinen Laptop aufzubauen und da abends bequem sitzen zu können. Wenn ich da nur so eine Couchgarnitur mit so einem Couchtisch davor habe, da kann ich nicht mit anfangen. Und dann den Laptop den ganzen Abend auf dem Bein habe ich keine Lust. Also ich brauche da schon einen richtigen, muss kein Schreibtisch sein, aber so ein Esstisch oder sowas brauche ich. Das haben mir diese Zimmer nicht geboten, zu dem Preis, was ich wollte, und habe dann weiter nach Wohnung gesucht und bin zum selben Preis auf eine große Ferienwohnung gekommen. Und zwar war das die Firma Froschreisen aus Münster. Die haben da oben ganze Ferienhäuser. Damit war ich sehr zufrieden, war zwar alleine, hätte noch einen zweiten mitnehmen können, aber ich hatte einen großen Wohnraum mit Küche, zwei Schlafzimmer und Toilette mit einem Flur, Abstellraum, Parkplatz, war alles top und das für rund 50 Euro am Tag mit allem drum und dran. Also Endreinigung und Strom und so weiter. Ja, Sonntag hat dann von der Firma nachmittags so ein Büro auf und das habe ich angefahren, meinen Schlüssel bekommen und habe mich eingecheckt. Ja, und bin dann nochmal wie immer einen kleinen Spaziergang zum Erkunden gegangen. Also die Wohnung lag sehr günstig, also 5 Minuten von der Hauptmagistrale in Zingst entfernt und 10 Minuten bis zum Strand. Also da, wo sich das Strandhaus und die Seebrücke befindet. Ist schon immer schön, ne? Wenn man so Ostseebilder guckt und die Seenbrücken, meistens erkennt man die Ortschaften und wo Aufnahmen gemacht wurden, eigentlich am ehesten an der Seebrücke des jeweiligen Ortes. In Zingst, wer das kennt, dort gibt es die Taucherglocke. Findet ihr auch auf den Bildern. Ich glaube, Heringsdorf oder so war dann die Pyramide. In Ahlbeck gibt es dann ein wunderschönes altes Gebäude auf Stelzen mit Gastronomie und viele andere verschiedene Seebrücken mit ihrem Wahrzeichen. Ja, kommen wir kurz zur Halbinsel. Wenn man hört, heißt es ja immer, Daas Zingst ist die Halbinsel. Ja, was ist denn nun? Ist die Halbinsel Daas oder ist die Halbinsel Zingst oder Daas Zingst? Nein, die Halbinsel besteht aus 3 Teilen und das ist das Fischland, Daas und Zingst. Fischland geht ungefähr wenn man von der Richtung Dierhagen reinfährt bis Ahrenshoop. Der nächste Teil ist dann Daas und der letzte hintere Teil ist Zingst mit der Ortschaft Zingst. Die Insel ist rund 45 Kilometer lang. Südlich der Insel befinden sich mehrere Botten. Also ein Botten ist immer das, was so eine Halbinsel zum Festland einschließt. Das ist dann auch nicht so schönes Wasser, aber davon erzähle ich nachher noch ein bisschen. Die Besonderheit an Zingst ist, dass es ein großes Naturreservat beherbergt. Es ist das drittgrößte Deutschlands. Es mag zwar erst auf den ersten Blick nicht so aussehen, weil so viel ist das nicht. Es gibt größere von der Fläche her, aber es ist nicht nur die Landschaft auf Zingst, die zu diesem Naturschutzgebiet gehört, sondern auch große Teile der Ostsee. Also da ist auch Ostsee mit eingeschlossen, wo dann kein Fischfang stattfinden darf und bestimmte andere Sachen, Bohrung oder militärische Aktion und so weiter. Also die drittgrößte Naturschutzgebiet Deutschlands. Und ein Naturschutzgebiet, was sich in der heutigen Zeit noch unwahrscheinlich schnell und auch regelmäßig ändert. Und davon erzähle ich euch auch noch nachher mehr. Ja, wie gesagt, habe ich dann meine erste Tour durch Zingst gemacht. Geht es euch auch so? Könnt mir ja mal schreiben. Wenn man so die Bilder im Netz sieht oder auf, ich gucke mir viele Bilder über Google Maps an und so weiter, aber auch andere Sachen. Und man kommt dann wirklich hin und sieht das. Ist irgendwie immer doch ganz anders, wie man es auf den Bildern sieht, finde ich. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also man hat so eine Vorstellung, wenn man dann hinkommt, sieht es doch ein bisschen anders aus. Nicht bei jedem Bild, aber bei vielen. Ja, ich bin dann bis zum Strandhaus vor. Am Strandhaus ist dann auch ein Imbiss gewesen. Übrigens sehr schön, was ich dort viel erlebt habe auf Zingst. Also viele gastronomische Sachen wie Verkäufe, Andenkenläden, Imbiss. Gerade dieser Imbiss wird von sehr, sehr jungen Leuten geführt. Also da waren so Jugendliche, so zwischen 18 und 25 haben dort gearbeitet. Und das ging so flott, da war immer mal Schlange und so. Es gab viele Sachen, Punsch, Es gab Glühwein schon, es war halt schon ein bisschen kalt dort. Und ja, der Glühwein kostete so 3,50 Euro, mit Schuss 5 Euro, ein Punsch 4 Euro, ein Grog kostete 5,50 Euro. Das mal zu den Preisen Ende 2023. Wer das mal später hört, diese Folge, dass er da eine Vorstellung hat. Und kann dann später mal sagen, oh, war das billig oder oh, war das teuer. Ja, egal. Ich habe mir dort noch ein Bierchen gegönnt und bin dann auch in dieses Strandhaus. Da ist eine große Gaststätte drin und die Zingstinfo. Und ich wollte unbedingt eine Tour durch dieses Naturschutzgebiet hinten. Das teilt sich dann auch nochmal in zwei Teile auf. Da komme ich aber bei den nächsten Tagen drauf zu. Und da habe ich mir erstmal einen groben Überblick. Es gibt verschiedene Einrichtungen, die dort Touren machen mit Begleitung. Einmal zu Fuß, einmal zu Rad und so weiter, also mit dem Fahrrad. Und mir ist aber bei der ganzen Sache ziemlich schnell klar geworden, zu Fuß komme ich hier nicht weit. Und mit dem Auto ist auch nicht so praktisch, da ich doch mit dem Auto kaum an die Hotspots rankomme. Also ich müsste dann längere Fußwege machen und deswegen beschloss ich dann, den Abend mir am nächsten Morgen ein Fahrrad auszuleihen. Ja, ich bin dann wieder zurück, noch ein bisschen durch die Gassen gebummelt. Also Zingst, kann man sagen, ist komplett auf Tourismus ausgerichtet. Es gibt dort alles, was das Tourismusherz höher schlagen lässt. Es gibt Boutiquen, es gibt Andenkenläden, es gibt Süßigkeitenläden. Es wird alles für den Tourismus gemacht. Es gibt viele kleine unterschiedliche Gaststätten, vom Italiener über den Griechen, über Fischgaststätten, Cafés. Also wer dahin will und will sich richtig austoben der Gastronomie, kann dort sehr gerne hinfahren. Ja, das war der Anreisetag und danach kam der Montag und ich wollte mir erstmal rundherum einen größeren Überblick verschaffen. Und so holte ich mir, wie ich mir vorgenommen hatte, als erstes frühs ein Fahrrad. War 5 Minuten Fußweg von mir weg, also es gibt dort unwahrscheinlich viele Anbieter für Fahrräder. Ich war nicht scharf auf ein Mountainbike oder sowas, weil ich halte auch nicht viel vom Fahrradfahren. Wer mich immer hört, ich fahre sehr selten Fahrrad, weil was mich so ein bisschen bei dem Fahrrad stört, ist vorne der Oberkörper ist immer stundenlang, solange man fährt, in einer ziemlich steifen und eintönigen Haltung. Und das finde ich so für die allgemeine körperliche Betätigung nicht so schön. Also Unterkörper wird immer kräftig bewegt und so, aber oben, das ist dann doch ziemlich öde in der Bewegungsgestaltung beim Fahrrad. Und wenn man nicht so oft fährt, ich will nicht sagen, dass man Krämpfe kriegt, aber man wird schon ein bisschen steif da oben. Deswegen habe ich mich mal für so ein Holland-Fahrrad, ich weiß nicht, wie ihr das nennt, gemacht. Also so ein Darmfahrrad ohne Stange mit tiefem Einstieg. Das gab es da auch in dem Einladen mit Gangschaltung, 7 Gänge, Nabenschaltung. Ja, war gut zurecht gemacht, gute Bremsen, alles nochmal überprüft. Ich habe mir noch einen Korb hinten drauf machen lassen, da ich doch mit ein bisschen Foto-Equipment immer unterwegs sein wollte und bin dann eigentlich losgeradelt. Und zwar durch Zingst und dann auf diesen Wall. Also man muss sich vorstellen, die Ostsee, dann kommt ein Strand, dann kommt die Düne. Die Düne war in dieser Woche sehr kaputt. Es war ja eine Woche vorher diese Sturmfluten oben an der Ostsee, wo es so oben vom Norden so richtig reingeweht hat. Das habe ich auch während der ganzen Aufenthaltes gemerkt, weil dieser Sturmwind hat so viel Wasser in den Botten auch reingedrückt und an viele Stellen, wo eigentlich nur sonst Sickerwasser war, sodass das immer noch nicht abgelaufen war. Ihr seht das auch später. Ich habe ein paar Bilder von einem Campingplatz gemacht in Prero. Da standen dann schon einige Wohnwagen im Wasser, weil da zwischen der Düne und dem Campingplatz nochmal wie so eine Vertiefung war und da hat es das Wasser auch reingedrückt und das lief nur sehr, sehr langsam ab. Und so auch bei einigen anderen Sachen. Jedenfalls, erst kommt die Ostsee, der Strand, die Düne und dann hinter der Düne halt nochmal ein bisschen niedrigeres Land, wo es das Wasser auch reingedrückt hat und dann kommt nochmal ein Wall. Und oben auf diesem Wall, vielleicht kann man es auch nochmal Düne nennen, war dann ein geteerter Fußradweg, auf dem man wunderschön, eigentlich fast über die ganze Insel fahren konnte. Der ging auch bis zur letzten Spitze und das war wie so eine Promenade auch oft, ging auch direkt am in Zingst an dem Strandhaus vorbei. Da habe ich mich hingemacht. Ständig gibt es Hoch- und Abfahrten, dass man da wieder runterkommt. Alles schön zurecht gemacht. Und bin dann erstmal Richtung Zingstende gefahren. Also Zingstende ist noch weit hinten gewesen, so weit wollte ich nicht. Aber erstmal sehen, wie weit so diese Promenade lief. Und die verlief dann so bis zum ersten Strandaufgang. Also man hat ja diese Düne und dann gibt es immer so schmale Pfade, wo man dann an den Strand kommt, weil direkt die Düne soll man ja nicht betreten, weil da dieses Gras wächst, was man nicht zertrampeln soll, denn es ist ja ein Küstenschutz, so eine Düne. Da war ich dann an dem ersten Aufgang und da war dann auch Schluss. Da musste man dann weiter rechts auf normalen Wegen in Richtung Naturschutzgebiet. Da fing das auch schon so ein bisschen an. Da kam dann mehr Wald und so weiter mit einem Dreiländereck. Dort direkt war ich aber nicht. Das war nur auf der Karte ausgewiesen. Und zwar, diese Halbinsel hat sich mal in drei Länder geteilt. Einmal Mecklenburg-Vorpommern war ein Teil war Stralsund und der andere untere Teil, dieses Ahrenshoop und Fischland. Das ging bis Rostock und der obere Stralsund. Ja, so war das mal geteilt, deswegen noch Dreiländereck. Ich bin dann diese ersten Fahrt an Strand und habe da doch schon einige schöne Bilder machen können. Wie nennt man diese eingeschlagenen Baumstämme? Ist das die Buhne, glaube ich, ne? Nennt man das Buhne? Weiß nicht mehr genau. Könnt mich berichtigen, wenn ich es falsch sage. Da gab es dann einen höheren Baumstamm, den man gelassen hat. Da saß dann Kormoran drauf. Auch sonst waren dort ein paar schöne Motive, wo ich mich halt eine Stunde niedergelassen habe und habe dort Fotos gemacht. Bin am zweiten Tag, am nächsten Tag nochmal dort vorbeigekommen von der nächsten Tour nachmittags. Da war das Wetter nicht mehr so schön. Da waren dann richtige kräftige Wolken und da sah das Ganze dann schon ganz anders aus. Das habe ich dann auch nochmal fotografiert. Könnt ihr euch dann angucken und müsstet das eigentlich sehen, wenn die Wellen dann etwas höher waren. Auch dem Vortag, wo ich noch meinen ersten Stadtrundgang gemacht habe, bin ich auch noch ein Stück am Strand lang, habe schon meine ersten Bilder am Strand gemacht und fand das eigentlich sehr schön und habe da ein paar schöne Landschaftsmotive gemacht. Könnt ihr alles bei den Bildern sehen. Das sind so rund 200 Bilder, die ich in der Galerie zusammengefasst habe. Ich wollte nicht jeden Tag einzeln machen. Deswegen könnt ihr schnell durchblättern oder in der Übersicht euch einzelne Bilder anschauen. Ich habe die nicht nur für den Podcast gemacht. Ich verlinke das auch in anderen, in Fotografengruppen oder füge diese Bilder woanders ein, in Foren oder so. Also, wie gesagt, nicht nur für euch gemacht und sucht euch raus, was euch gefällt. Da bin ich bis dorthin gefahren, habe mich dann wieder aufs Rad geschwungen. Nebenbei hatte ich auch schon die 360-Grad-Kamera dabei, wo ich während der Fahrt Video gemacht habe, 360 Grad. Und bin dann eigentlich wieder zurückgefahren. Bin dann sogar mit der 360-Grad-Kamera am Strandhaus und an dieser ganzen einfach vorbeigefahren. Rotzfrech habe ich mir das Ding in den Rucksack gesteckt, den Einbeinstativ richtig weit rausgezogen und das Ding angemacht und einfach halt da lang gefahren. Ob ich es veröffentliche, weiß ich nicht. Man darf es ja nicht. Es sind ja fremde Gesichter drauf. Und bei so einem Video alle Gesichter rauszuradieren. Nee, kein Bock. Auf dem Rückweg bin ich auch noch an einem Campingplatz vorbei. Eigentlich hatte ich ja erst geplant, diese Reise mit meinem Camper und dort auf den Campingplatz zu fahren. Und das wäre die Düne 6 geworden. Der heißt so, der Campingplatz, und ist ein wirklich sehr schöner Campingplatz. Aber dazu kommt dann mehr in der Folge, wo ich mich ausführlich über ein Camping auslaste. Und das müsste eigentlich die nächste Folge werden, habe ich eigentlich geplant so. Ich denke Januar, vielleicht schon Anfang Januar, mal sehen. Die Düne 6 ist aber nicht der einzige Campingplatz in Zingst. Also ich habe drei kennengelernt, diesen. Dann gibt es noch den Campingplatz am Fresenbruch. Der hat nicht so viel Luxus, ist aber auch für Wohnwagen, Wohnmobile. Und dann gibt es noch den Zeltplatz Naturdüne. Zeltplatz, ihr habt richtig gehört. Der nennt sich noch Zeltplatz. Aber keine Angst, ihr könnt euch ja auch mit den Wohnwagen hinstellen und Wohnmobilen. Aber wenn ihr die Bilder im Netz guckt, ich verlinke euch das alles, seht ihr auch, dass da wo sonst so ein Feld, also so ein Stellplatz vom Wohnwagen ist, da stehen dann auch immer mal kleine Zelte mit einem Tischchen davor oder so. Also der nennt sich wirklich noch Zeltplatz Naturdüne. Aus welchen Zeiten das noch stammt, keine Ahnung. Ja, ich bin dann auch noch ein bisschen durch die Ortschaft Zingst, habe Häuser fotografiert. Es gibt da wunderschön zurechtgemachte Häuser mit Rebdach und allen Sachen. Hab dann noch die alte Seebrücke, müsste das gewesen sein, die sehr zerfallen ist und auch gesperrt ist, mit dem Hintergrund ein paar Windrädern fotografiert. Ja, ich habe mich da am ganzen Tag ein bisschen mit Fotos ausgelassen und wie gesagt, Ergebnisse könnt ihr in der Galerie sehen. Bin dann zurück in meine Unterkunft und dachte, ja, wo stelle ich jetzt das Fahrrad die Nacht hin? Muss ich das ins Auto legen? Weil der Parkplatz war ein Hof. Im Haus selbst war nichts zum Abstellen, war nur ein schmaler Flur, kein Keller. Und dann sah ich aber irgendwie noch so einen Verschlag, wie so eine Garage, so eine alte. Und da passte ein Schlüssel von mir und da standen dann schon mehrere Fahrräder. Und da habe ich es dann dazugestellt. Übrigens, das Rad hat mich die Woche, also ich habe es 5 Tage von Montag bis Freitag geliehen, rund 40 Euro gekostet mit allem drum und dran. Habe noch ein Schloss dazu gekriegt und naja, wie das halt so beim Fahrradverleih ist. War sehr zufrieden mit dem Rad und wie gesagt, kann nur empfehlen, euch dort ein Rad zu leihen. Und meins kam noch richtig zum Einsatz, wie ihr noch hören werdet. Ja, es kam der zweite Tag, der Dienstag, und ich wollte mich schon mal näher an den Nationalpark ran schleichen. Und habe mir vorgenommen, einfach mal mit dem Rad weit hinter zu fahren. Also ich bin dann eine Straße gefahren, wieder durch Zingst, und hinten geht es dann mal rechts weg. Also vorbei an der Ostseeklinik, am Zeltplatz Naturdüne. Und dann geht es rechts eine Landstraße weg. Die heißt auch Landstraße. Ja, da kann man dann schön radeln. Kommt an einem riesigen Lost Place vorbei. Und zwar ist das eine alte LPG, also Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft, hieß das zu DDR-Zeiten. Mit vielen, vielen Ställen und Siloanlagen, die alle sehr zerfallen waren. Hab dann natürlich gleich ein paar Bildchen an die Lost Places-Spezialistin Silke, aka Mini Lancelot, geschickt. Da kam dann auch gleich was zurück. Und ja, da ist Verlass auf sie. Da kriegt man gleich die neuesten Informationen. Ein Stückchen weiter hinten war dann noch ein altes Armeeobjekt, auch Lost Placed. Da hat man dann nur vorne so ein Wachhaus erkannt. Auf dem Weg dorthin kommt man auch immer mal ziemlich nah am Botten vorbei, wo es auch wieder so eine Düne gibt, auf die man hochsteigen kann. Aber das sind so Bilder, so Panoramabilder, wo ich keinen Sinn drin sehe, die zu machen oder wo nichts Besonderes ist. Das ist halt auch das, was ich vorhin zum Anfang angesprochen habe. Ich kann in Thüringer Wald, da habe ich mal einen schönen Ausblick und da mache ich ein Bild von dem Ausblick. Aber wenn man es dann zu Hause sieht, ja, man sieht eigentlich nichts. Man sieht viel Wald, man sieht viel Wiese und im Hintergrund vielleicht eine Ortschaft. Welche das ist, weiß man nicht. Wie gesagt, das nur mal kurz noch zur Fotografie. Aber unterwegs bin ich noch an Wiesen vorbeigekommen, die auch noch ziemlich viel mit Wasser zu tun hatten. Und da habe ich dann auch schon mal eine Schar Nonnengänse gesehen. An dem Tag habe ich mein Fotoapparat nicht mitgenommen, sondern habe mal alles mit dem Smartphone fotografiert. Ja, mit meinem neuen. Dazu erzähle ich auch noch mal mehr. Ja, da habe ich ein paar Bilder gemacht und bin dann bis zu den sundischen Wiesen gefahren. Auch immer mal auf diesem Wall oder dieser Düne, die zum Botten hin zeigen, also zum Festland hin zeigen. Da waren dann öfters mal Schafe auf dem Damm und habe da ein paar andere Bilder gemacht und das Ganze ging dann bis hinten bei den sundischen Wiesen zu einem Aussichtsturm, war aber mehr so in der Art aus einem Baugerüst zusammengeschusterten Gestell mit Plan drumherum. Schöne Aussicht und ja, das war auch nochmal so eine Grenze und dann ging es nochmal ein Stückchen weg zu diesen sundischen Wiesen. Die sundischen Wiesen ist ein Parkplatz, dort ist ein Restaurant, selbst dort hinten gibt es nochmal eine Fahrradleihe, also ihr könnt mit dem Auto bis dort zum Parkplatz, könnt dort ein Fahrrad ausleihen, weil es dann hinten in das Herz des Nationalparks geht, wo man mit dem Auto gar nicht mehr rein darf. Und da geht es nochmal ganz schönes Stück hinter. Und es gibt eine Nationalpark-Ausstellung, das ist wie so eine kleine Baracke, wo dann alles, was für Fauna und Flora alles so gibt in dem Nationalgebiet, Nationalparkgebiet gibt, wird da ausgestellt, kann man sich anschauen. Und dort habe ich auch die Information bekommen, dass man dort Touren buchen kann mit einem Ranger dieses Nationalparks. Und diese Tour habe ich dann eigentlich den Abend vorher schon mir ausgesucht und die nannte sich Hoher Himmel, Weites Land. Also das war eine Tour, die komplett durchging mit Fahrrad und die war mittwochs geplant ab 10 Uhr, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr genau. Zurzeit, wenn man reinguckt, ist es auf 11 Uhr, weil noch später hell wird und so weiter. Jedenfalls Hoher Himmel, Weites Land ging quer durch. Und da hatte ich mich vorher schon angemeldet per Online, habe da auch eine Zusage bekommen. Ja, und habe mich schon unterhalten mit der Dame dort in der Ausstellung, dass ich schon die Tour gebucht habe. Und dort hinten müsst ihr aufpassen, da gibt es eine Besonderheit. Das ist so dieser vordere Nationalpark bis zu den Sundischen Wiesen. Und danach ab diesem Turm kann man nur noch mit dem Fahrrad und zu Fuß rein. Da muss man aber zeitweise Geld bezahlen. Und zwar 7 oder 8 €, aber erst ab 15 Uhr. Und nach 20 Uhr muss man den Nationalpark wieder verlassen haben. Dort erkundigte ich mich und sagte, ja, dass ich da rein will und nächsten Tag. Und da sagte sie, aber da brauchen Sie nicht nochmal eine Karte für nachmittags. Das ist so ungefähr alles im Preis mit inbegriffen. Da sagte ich, gut. Danach ging ich noch zum Turm und wollte auch schon mal ein Stück mit dem Rad hinten reinfahren. Es war noch keine 15 Uhr. Wer vor 15 Uhr reinfährt, wird nicht kontrolliert. Also wenn der 18 Uhr rauskommt, ist auch noch so, ist auch noch kostenlos. Aber wie das mit dem Geld sich verhält, es wird auch teilweise geprüft. Das erzähle ich euch vom nächsten Tag. Ja, bin dann aber nur 2 Kilometer, hatte dann die Nase voll, weil das ist eine kerzengerade Strecke. Zwar schön geteert, kein Hoch und Runter, man muss halt fahren. Aber bis ganz hinten ist der Bramort Vogelausguck, da fährt man dann schon eine Weile. Also 20 Minuten bestimmt, wenn man. Da muss man aber schon ein bisschen treten.
Ach ja, übrigens, ich hatte kein E-Bike. Also ich hatte noch eine richtige Tretmühle. Ich muss euch auch sagen, ich bin noch nie E-Bike bis jetzt gefahren. Ich weiß nicht, ich will nicht.
Auf der Karte sah das auch alles immer vorher so schön aus in Google Earth und so weiter. Aber wenn man es dann wirklich strampelt, Hottenhü. Und ich hatte ja wenig Erfahrung im Rad in letzter Zeit, aber es ging. Also ich kam gut vorwärts. Ja, nach 1-2 Kilometer hatte ich die Nase voll, hab dann was gegessen dort auf dem Wall. Allerdings zur linken Seite, wenn man dahinter fährt, hat man schon wunderschöne Motive von verschiedenen Wäldern im Moor, im Sumpf. Es war auch eine Straße oder ein Weg eingezeichnet, wo man hineingehen hätte können. Aber wie schon gesagt, es hat so viel Wasser reingedrückt, dass es zurzeit unmöglich war, diesen Sumpf oder Wege in diesen Sumpf zu begehen. Ja, wie gesagt, ich habe was gegessen und bin dann Richtung Heimat zurückgefahren. Ja, wer sich anmelden will für diese Ranger-Tour, frühestens 2 Wochen vorher und am Vortag bis 15 Uhr kann man sich anmelden und wird dann noch mitgenommen. Dachte ich, naja, ich glaube, die nehmen nur eine begrenzte Anzahl von Leuten mit. Ich glaube, es war 16 war begrenzt. Dachte ich, naja, ist nicht so meine Welt mit Leuten und dann so im Team. Und andererseits stellt da doch jeder mal Fragen, die man selbst nicht stellen würde. Na gut, jedenfalls bin ich dann wieder heimgestrampelt und habe diesen Tag so um die 25 Kilometer mit dem Rad zurückgelegt, weil ich musste ja komplett wieder zurück, die Landstraße und bis zu meiner Unterkunft. Ja, das war der Dienstag und weiter ging es am Mittwoch. Mittwoch war dann eigentlich für mich der ereignisreichste Tag und einer der schönsten Tage auch. Vom Wetter her muss ich sagen, es hat kaum mal geregnet, komischerweise immer nur nachts. Da hat es mich nicht gestört und tagsüber war es eigentlich trocken. Also auch den Tag bin ich nicht einmal nass geworden. Gut, die Landstraße hinter muss man dann aufpassen, das ist alles viel Pflaster. Da muss man gucken, wie man fährt, vor allem in den Kurven und so weiter. Dieses Totenkopfpflaster, also wo diese großen Feldsteine aus der Straße gucken, da braucht man auch ein bisschen Kraft, aber ansonsten ließ ich es recht schön fahren. Ja, es kam der Mittwoch. Ich hatte die Tour geplant. Für 10 Uhr war Abmarsch. Und ich dachte mir also, nochmal fährst du das Ganze von hier bis dahinter nicht, weil man dann ja noch weiter bis zum Ende von Zingst fahren muss. Also schob ich mein Fahrrad ins Auto und fuhr bis zum Parkplatz Sundische Wiesen. Dort gibt es dann auch in der Ecke Toiletten, wie gesagt, ein Fahrradverleih, ein Restaurant und die Ausstellung Sundische Wiesen. Auch davor ist eine große Tafel, wo man sich schon mal mit diesen ganzen Begebenheiten, dieser ganzen Erd- und Strandverwehungen und Verwerfungen sich einlesen kann. Es ist da in den Jahren viel gemacht worden und wird auch heute noch viel gemacht. Und wie gesagt, ich verlinke euch auch mal eine Seite zum fischlanddarszingst.de und wo es um den Naturpark, Nationalpark geht. Er hat eine Fläche von 786 Quadratkilometern. Dabei muss man aber bedenken, die Hälfte ist Ostsee. Im Nationalpark, wie in jedem, hat Natur und Tiere Vorfahrt. Was gibt's an bedeutsamen Tieren? Also der Rothirsch ist sehr weit verbreitet. Auch das Wildschwein haben wir auch öfters gesehen durch die Schäden. Und dann ist es natürlich ein sehr bedeutsames Vogelschutzgebiet. Das heißt, hier gibt es viele Schlafplätze. Also eine der großen Vögel, die hier durchziehen, sind die Kraniche. Und das ist ja immer beeindruckend, wenn man diesen Vogelzug der Kraniche sieht. Und die schlafen grundsätzlich nicht auf Land. Die stellen sich immer ins Wasser wegen Gefahren, Fuchs, Marder und anderen Sachen. Da es dort viele so flache Sundwiesen gibt, die mit Wasser gefüllt sind, machen die dort sehr gerne Rast. Ja, kommen wir zurück. Ich bin dann hintergefahren, habe eine Weile gewartet, war um 10 dann an dieser Ausstellung, wo das losgeht, und der Ranger kam und ich sah weiter niemanden. Ich hatte Glück. Ich war der einzige Gast für diesen Tag. Ich sage, machen Sie nur die Führung oder wollen wir es lieber sein lassen? Nein, nein, egal wie. Und wenn nur einer da ist, die Führung wird gemacht. Zumal ja die Führung nicht nur für die Touristen ist, sondern er schaut sich da auch die Natur mit an und guckt regelmäßig nach bestimmten Gegebenheiten, Tieren und Pflanzen, was so abgeht und vor sich geht. Er hatte den Tag Dienst und dieser Dienst geht sehr lange, denn das werdet ihr später noch hören. Also setzten wir uns aufs Fahrrad. Er hatte eine große Mappe dabei mit viel Bildmaterial. Wir fuhren auf den Damm und ja, ich sagte, ich will dann heute Abend nochmal hinter fotografieren, ja, aber da brauchen Sie eine Karte, das wissen Sie. Ich sage, die Chefin gestern hat gesagt, ich brauche es nicht. Ja, doch, Sie brauchen doch eine Karte und so weiter. Aber wenn nicht, schauen wir mal, ob wir noch eine haben und da können Sie noch. Jedenfalls, die ganze Tour ist so ungefähr 7,5 Kilometer lang mit dem Rad und dauert 3 Stunden. Ich war wirklich begeistert, ich konnte ihn alles fragen und alles wiedergeben kann ich jetzt nicht. Er erklärt dort die Geschichte von Zingst, dass viel Militär auf Zingst war, aber nicht nur zu DDR-Zeiten, sondern auch schon im Nationalsozialismus, wo Flakgeschütze viel getestet wurden und ja, andere Sachen. Heute sind das Weiden von Kühen. Jede Kuh kann man auch nicht mehr drauflassen. Es werden dann auch spezielle Kühe zurzeit auf diese Weiden gebracht, die widerstandsfähiger sind. Aber da müsst ihr dann selber mal nachlesen. Alles habe ich mir auch nicht behalten. Ja, war schon interessant. Und die Fahrt geht dann hinter bis Paarmord zu diesem Vogelausguck. Und dann sind wir wieder ein Stück zurück. Eigentlich geht es vom Paarmord dann zu Fuß zur Hohen Düne. Aber wir sind ein Stück zurück bis zu so einem Fahrradparkplatz, von wo aus wir dann gelaufen sind. Da ist dann auch noch ein Aussichtsturm dazwischen und ist eigentlich eine schönere Landschaft, dort lang zu laufen, viel auf Stegen, weil es zu sumpfig ist. Und da haben wir dann zum Beispiel auch noch alte Betonplatten unten drinne gesehen, die aus Armeezeiten stammen, die aber auch langsam zerbröseln, zerbröckeln und die Natur holt sich das nach und nach wieder zurück. Zurzeit stehen halt noch viel diese Stege drauf, ist ein ganz guter Untergrund. Und dann sind wir bis zur Hohen Düne gegangen und an der Hohen Düne hat er mir dann nochmal einiges erzählt und das ist doch schon ganz schön gewaltig gewesen, weil man da doch schon ein Stückchen über der Ostsee steht. Und da waren auch einige andere Touristen noch dabei, die dann Fragen an ihn gestellt haben. Und ich stelle euch mal einen kleinen Ausschnitt aus seinen Erzählungen hier mit ein. Die könnt ihr jetzt mal hören, um so einen Eindruck von dort zu bekommen. Und ich habe dann halt, während er dort erzählt hat, viel fotografiert.
Der wächst quasi mit dem Sandhaufen mit. Der kann sein Rhizomwurzelwerk in Etagen aufbauen und wächst dann in die Höhe bis zu 15 Meter. Dann hört es auch irgendwann auf. Dann kann er nicht mehr mitwachsen oder stirbt nach unten ab, je nachdem. Und das sorgt dann hier für die Festigung, genau. Also der Sand sammelt sich unten erstmal an Vegetation vor und wird dann getrocknet hier hochgeweht und baut sich immer weiter auf.
Schön, dass man hier mal einen Strand sieht, wo keine Menschen irgendwie Spuren hinterlassen haben. Das ist doch...
Genau. Und jetzt sieht man auch einen relativ breiten Strand. Das hat halt mit dem Sturmhochwasser dann zu tun.
Der war weiter vorne noch vor kurzem, ne?
Der war, also hat hier direkt an der Düne genagt auch. Man sieht es jetzt von hier nicht.
Ja.
Aber es ist so, dass diese Plattform hier abgebaut wird und versetzt wird, weil die Sicherheit nicht mehr unbedingt gegeben ist. Also da muss jetzt nur noch ein Sturmhochwasser aus beispielsweise Nordost kommen, was hier direkt angreift und nicht nur seitlich streift. Dann ist das Ding auf jeden Fall unten. Aber ist gut für uns, dann wird das hoffentlich vergrößert, weil es ist im Sommer viel zu klein. Also das Ding könnte die dreifache Größe haben. Ja, und dieser unberührte Strand, wir hatten es vorhin schon, ist dann für einen Sandregenpfeifer sehr interessant, weil er direkt am Strand zwischen Steinen brütet. Fischotter fühlen sich hier wohl. Die ein oder andere Robbe könnte sich hier auch mal niederlassen. Aber das ist bei uns hier zumindest nicht so zu beobachten. Vielleicht sind sie auch einfach weiter oben im Windbad. Da sieht man sie nicht unbedingt, das ist weitläufig. Ja. Am Darßer Ort, da ist so eine Sandbank und da waren sie dieses Jahr im Sommer 4 Stück mehrfach zu sehen.
Robben, ja.
Also es wird mehr. Sie breiten sich aus.
Und der Fischotter kommt?
Der Fischotter, nicht unbedingt hier entlang, aber dieses Strandes. Da gibt es verschiedene Stellen. Der lebt ja dann auch im Bauen. Und ja.
Auch da, wo die Einschnitte sind?
Ja, ungefähr. Also auf ganzer Küstenlinie. Das kann man nicht hundertprozentig sagen, wo die sich jetzt genau aufhalten. Auf jeden Fall mögen sie dann auch diese direkt vorgelagerten Flachwasserbereiche, um sich eine Scholle oder anderen Fisch zu fangen. Also das ist dann auch ein sehr gutes Jagdgebiet für die. Ja, Sandregenpfeifer. Also es ist schon wichtig, dass es unberührte Strände gibt. Auch für die natürliche Küstendynamik. Also das bloße Betreten der Dünen und der Landschaft durch den Menschen beeinflusst halt auch extrem die Entwicklung. Ja, das sieht man sehr schön am Darßer, wo die Leute die Düne hochschoben und wieder runter. Ja. Kann man die Leute ansprechen, ermahnen, verwarnen.
Ja.
Hinter einem machen sie es weiter.
Ja.
Und das ist natürlich hier dann besser geschützt. Ja, und wenn man da hoch guckt gleich, hinter diesen Dünenflugplatzfaden, da ist dann, was leicht gräulich ist, wo der Wald hinter ist, das ist dann der Windbadbereich.
Drüben, das ist dann schon Hiddensee, ja?
Genau. Da sieht man im Nebel so ein ganz bisschen so ein Hügel,
das
ist der Dornbusch.
Das ist der Dornbusch,
da ist auch dieser bekannte Leuchtturm drauf,
Leuchtturm,
der jetzt erneuert wurde. Und von da alles nach rechts, runter bis zur Insel Bock, ist alles Hiddensee. Ja, und bis auf die weggespülte Vordüne, Primärdüne unten, sieht man jetzt aber nochmal schön von oben Weißdüne, Graudüne, Braundüne, wo es dunkelgrüner wird und dann kommt der Küstenwald, die komplette Abfolge. Aber wir hatten ja Oststurm, das heißt, der ist hier nur vorbei gestriffen. Richtig schlimm trifft es natürlich die ostexponierten Stellen. Also Rügen hat viel abgefangen und ist ja aus den Medien bekannt, Flensburg.
Da ist auch viel rein. Da wird dann reingekriegt.
Genau, da hatten wir dann bis zu über 2 Meter, 2,20. Mhm.
2,20 haben wir gehört. Ja.
Und hier waren es 1,50 oder so. Ist schon trotzdem über normal null, aber das letzte richtig verheerende Sturmhochwasser, was auch aus Norden gekommen war, war mit 3 Meter über normal null, 1862. Das hat
ja, die hohe Düne sehr imposant. Vor allem der Strand unter der Düne und alles ist menschenleer. Man kann dort wunderschöne Fotos machen. Man darf natürlich auch nicht runter, nur von dieser Aussichtsplattform. Aber dadurch, dass dieser Strand unberührt ist, keine Fahrzeuge drauf rumfahren und so, wenn man da so ein bisschen Zoom-Objektiv hat, sind schon schöne Bilder. Und so die Ostsee, das ist noch so dieses Natürliche, diese Natur, wo halt noch kein Mensch groß eingegriffen hat. Ja, auch von dort gehen wieder Stege zurück. Wir sind dann zurück zum Fahrrad, haben uns dann eigentlich getrennt. Die Tour vom Rangers sind kostenlos, aber es wird um eine kleine Spende gebeten und ich denke, ich bin da doch der Leistung gerecht geworden, die ich da bekommen habe und habe gespendet und auch nochmal ein paar Euro für die Kaffeekasse der Ranger. Beide Seiten waren sehr zufrieden. Ja, das sollte aber der Tag noch nicht gewesen sein. Es war so um die 15 Uhr. Ich hatte vor, abends, was er mir erzählte, kamen dann die Vogelzüge, die Vogelschwärme hier rein in ihre Nachtschlafplätze. Obwohl wir schon Ende Oktober haben und das eigentlich schon spät ist für Vogelzug, hoffte ich, dass ich doch noch ein paar fotografieren oder auch filmen konnte. Ja, nun hatte ich diese Karte nicht und er erzählte mir, also dieses Ereignis wird an diesem Vogelausguck fotografiert und gefilmt. Und da er diesen Tag Dienst hat, wird er abends dort auftauchen mit noch einem Ranger und die werden dort auch die Karten kontrollieren. Ich bin dann nochmal die Kilometer bis vor zum Eingang gefahren, also Sundische Wiesen zu diesem Turm. Da war dann Bauwagen. Ab 15 Uhr wurden dann dort die Karten verkauft, 7 oder 8 Euro. Und bin dann wieder komplett den ganzen Weg bis hinter zum Vogelausguck gefahren, sodass ich ungefähr um 16 Uhr an diesem Vogelausguck war. Es war wenig Betrieb. Dort sind 2 Ausguckhäuschen, ein rundes und ein längliches. Also das sind Häuser auf Stelzen, um eine bestimmte Höhe zu erreichen. Und da sind dann schmale Fenster ohne Scheiben drinne, wo man dann raus fotografieren kann. Da habe ich dann erstmal was gegessen, mich zur Ruhe gesetzt und gewartet. Ja, man unterhielt sich so. Hinter den Hütten ist ein Fahrradparkplatz. Da hoppelten plötzlich ein Hase drüber. Und dann musste ich wieder einen Hut ziehen, diese ganze Strecke. Ich weiß nicht, ist die 5 Kilometer lang? Kam dann 2 Frauen mit ihren Kindern angewandert, machten kurz Ausguck und machten dann die ganze Strecke zurück und Halleluja. Das war natürlich schon, zumal es auch nicht sehr abwechslungsreich ist. Ne? Man geht da kerzengerade diese Promenade, diesen Radweg da lang, fein geteert, kein Hoch, kein Runter. Ja, es wurde dann so 17 Uhr, 17.30 Uhr, dachte man doch schon mal. Plötzlich hörte man doch schon vom Weiden einige Wildgänse und auch Kranige. Sehr, sehr laut. Also wenn diese Schwärme ankommen, das ist ja richtig ein Soundwall, eine Soundkulisse, wie man sie selten hört. Aber keiner kam in unsere Nähe. Also ich habe da gesessen und das Problem an dem Tag oder eigentlich auch der ganzen Zeit war, es war kaum Sonnenschein, es war bedeckt, dadurch war es dann abends noch dunkler. Und meine Fotoausrüstung ist nicht so gestaltet, dass ich da im besonders dunklen Naturfotografie machen kann. Lampen sowieso nicht und sowas. Und ja, meine Objektive sind in der Preislage, wo ich doch nicht so eine große Lichtstärke mit ausgleichen kann, so dass da wenig gelungen ist. Ich habe noch ein paar Aufnahmen in der Luft gemacht von diesem Abend. Plötzlich kurz vor 18 Uhr kamen noch ein paar Leute, Haufen Leute von vorne. Wahrscheinlich doch Vogelenthusiasten, die sich auskannten. Und wirklich, man konnte fast die Uhr nachstellen. 18 Uhr ging das los. Also die Kraniche kommen dann über die Ostsee, machen dann erstmal Rast noch auf den Feldern, fressen wahrscheinlich noch. Und dann so 18 Uhr kamen die dann plötzlich von allen Seiten in diese flachen Gewässer vor diesem Vogelausguck geflogen und ließen sich nieder für die Nacht. Aber selbst diese Wiesen waren zu weit weg, für meine Objektive in der Dunkelheit nicht mehr erfassbar. Und ich habe noch ein paar Bilder in der Luft gemacht, die ich schön finde, wo ein paar Kraniche und was auch ein bisschen verzerrt ist, als wenn es verwischt ist, so ein paar Aufnahmen, aber ich finde sie trotzdem schön. War ein bisschen enttäuscht, dass das nicht alles früher und im helleren oder vielleicht wolkenfreier Himmel war. Aber man kann nicht alles haben. Wenn man so Natur und Fotografen, die viel Tiere fotografieren, hört und verfolgt, die machen ganze Urlaube oder ganze Reisen und kommen ohne Ergebnis zurück. Dachte ich, naja, gut, soll so sein, aber ein paar Kraniche habe ich fotografiert, ein paar Wildgänse, aber die Zeit von so 16 bis 18 Uhr habe ich mir auch ziemlich vertrieben, weil dort doch einiges an Tieren rund um diesen Vogelausguck sich beschäftigten, sich ästen. Und da war es ja noch so um 16 Uhr doch noch einigermaßen hell, sodass ich mit meinem Zoom, meins geht bis 350 mm, doch ganz gut rankam an die Tiere. Rothirsche auf einer Wiese, 3 Stück und auch nur wenige 100 Meter von den Hütten weg dann nochmal wild. Dann zwischen dem Schilf schwammen Schwäne oder ein Kormoran kam vorbei und setzte zur Landung an. Das sind alles so Bilder, wo ich noch zwischendurch immer mal fotografiert haben und konnte, sodass ich da doch nicht ganz so erfolglos so um 19 Uhr wieder losgestrampelt bin mit dem Fahrrad. Lustig war noch, es kam dann bei dem Fotografen noch eine ältere Dame mit. Ich weiß nicht, woher sie war. Eine Fotoausrüstung vom Feinsten. Wir haben da die Augen gedreht. Sie hatte die Objektive, die ich gebraucht hätte können. Die Kamera, Vollformat, ich habe ja nur APS-C, hatte aber vom Fotografieren keine Ahnung. Die fragte mich dann alles aus, weil ich hatte da mein Stativ aufgestellt, die Kamera drauf. Sie hatte gar kein Stativ dabei. Da ging das los. Ach, was ist denn jetzt günstig? Es wird ja doch schon dunkel und wie soll ich es einstellen? Naja, da habe ich ja noch ein bisschen erzählt, was man macht und welche Blende man nehmen soll und dass man die ISO ein bisschen hochschrauben muss und so weiter. Und da war sie ganz glücklich. Ja, ich würde es ja auch gerne lernen. Ich habe ihr da noch ein paar Workshops von guten Fotografen empfohlen übers Internet. Das hat sie sich dann auch aufgeschrieben. Obwohl, sie hat mir dann übers Handy ein paar Bilder gezeigt von sich, wo ich doch auch gestaunt habe. Aber ihr kennt ja meine Meinung. Frauen sind sowieso die besseren Fotografen. Es ist so. Ihr habt einen anderen Blick dafür. Ja, wie gesagt, ich bin dann wieder zurückgestrampelt. 19 Uhr, um 19.30 Uhr war ich dann wieder am Auto und bin dann zurückgefahren zu meiner Unterkunft mit dem Rad. Also das Rad hinten eingeladen und war wirklich ein wunderschöner Tag. Schaut euch die Bilder an. Wie gesagt, auf der langen Promenade kommt man doch an verschiedenen Vegetationen vorbei. Zum Beispiel erzählte mir auch der Ranger, dass zum Beispiel gleich nach der Wiedervereinigung die Armee Eichenwälder gepflanzt hat. Die sind auch gut gewachsen. Doch in den letzten 2-3 Jahren plötzlich komplett ohne Blätter gewesen sind, stehen auch nur noch die Strunken im Wasser, im Moor. Es sind, wie gesagt, verschiedene Waldarten. Es gibt Adler dort, die auch immer mehr werden, wo sie sehr groß drüber sind. Es wurden andere Bepflanzungen gemacht, es werden noch Bepflanzungen gemacht zum Schutz der Düne und zum Schutz des ganzen Reservoirs, was dort ist, zwischen der Düne und diesem Wall. Viele Schilfgebiete, auch in diesem ganzen Gebiet hinten gibt es 2 Toilettenanlagen, die kann man sich auch dann schauen. Eine ist hinten bei diesem Vogelausguck, Paramort nennt er sich, und eins nochmal dazwischen an der Fahrradstrecke gelegen. Da habe ich auch ein Bild gemacht, da gibt es nochmal so einen Rastplatz, wo sie gerade die Kühe verladen haben von der Wiese. Und da gibt es auch ein Bild, wo der Ranger drauf ist, falls es euch interessiert. Und da ist auch nochmal eine Toilette. Es gibt Graureiher, vor allem auch, wenn man näher rankommt, bestimmte Bäume. Ihr wisst ja, dass ich gerne Bäume fotografiere, die anders aussehen wie die normalen. Ich habe euch ja auch schon mal erzählt, ich war mal im Sababurger Wald bei Kassel und habe da einen Workshop mitgemacht, wo ich sehr schöne Bäume fotografieren konnte und habe es auch so ein bisschen beigebracht kriegt, auf was man achten sollte. Insgesamt ist das ein schönes Paket mit den hohen Dünen. Man kann noch mehr besichtigen, aber für einen Tag hat das dann gereicht. Man sieht auch immer mal in diesen Wäldern dann Kormorane auf den Bäumen sitzen. Nochmal kurz zu den hohen Dünen. Der Turm muss versetzt werden, weil der letzte Sturm auch diese hohe Düne so angegriffen hat, dass es langsam prekär wird, noch diese Aussichtsplattform zu besteigen. Die wird wahrscheinlich neu gebaut, zurück und auch größer gebaut, weil auch dort in diesem Naturschutzgebiet festgestellt wurde, dass immer mehr Touristen kommen. Und auch für abends und diese Karten, die man dann kauft, ist dann ab einer bestimmten Anzahl Schluss. Also die Karten haben den Sinn, dass nicht mehr abends in dieses Naturschutzgebiet reinkommen. Und auch tagsüber soll es in den Sommermonaten doch sehr voll sein von Ausflüglern und so weiter, gerade mit Fahrrad und so weiter. Ich hatte halt wieder eine Zeit, wo es ganz gut war. Ich werde mir auch in Zukunft versuchen, Zeit zu nehmen, wo halt nicht so viel Betrieb ist. Im Frühling, im frühen Frühling und im späten Herbst. Hat auch seine Reize. Im Sommer kann jeder fotografieren. Übrigens, an diesem Tag habe ich 32 Kilometer mit dem Rad und 4 Kilometer zu Fuß zurückgelegt. Also rund. Also ich habe das dann im Nachhinein in Google Earth ausgemessen, weil ich vergessen habe, die Uhr zu drücken und das per GPS aufzunehmen. Ja, es kam der Donnerstag. Ich hatte erstmal keinen Bock mehr auf Natur und Fahrrad. Nein, mir hat nichts wehgetan. Nein, so schlimm war es nicht. Und dachte, fährst mal weiter weg. Ich hatte noch zwei andere Sachen geplant, wo ich hin wollte unbedingt, wenn ich einmal dort oben war in der Ecke. Das war einmal der Gespensterwald von Nienhagen und Rostock. Die Stadt Rostock war ich noch nie. Bin immer nur vorbeigefahren und Rostock wird eigentlich fast nur hinten in Warnemünde berührt. So war es auch bei mir. Warnemünde war ich schon zigmal, aber direkt in Rostock drinne noch nie. Also machte ich mich nächsten Morgen auf in Richtung Gespensterwald. Natürlich nahm ich auch wieder Foto-Equipment mit. Allerdings habe ich diesmal überlegt, das große Zoom mit 350 mm brauchst du eigentlich nicht. So Nahaufnahmen von Weiden brauchst du nicht. In einem Wald, im Gespensterwald, reicht mein normales Objektiv. Im Auto lassen wollte ich es auch nicht. Ich hätte es ja mitnehmen können. Aber da ich nach Rostock rein wollte und Parkplätze und da habe ich immer so ein bisschen Bammel, dass einem das Zeug aus dem Auto geklaut wird. Deswegen habe ich das Super Zoom zu Hause gelassen, habe nur das 1835 mm, glaube ich, war es, mitgenommen. Das ist mein Allrounder, also damit mache ich fast alles. Und noch ein Weitwinkel mit 12 mm Festbrennweite. Ohne Schnickschnack. Ja. Und das war leider nicht so gut, denn ich bin losgefahren und bin auch wieder hinten über die Kanalbrücke, weil da ist nicht so viel Verkehr und so weiter, durch Fuhlendorf. Und plötzlich gucke ich rechts und links auf die Wiesen und die waren voll von Kranichen. Der Breidenbacher ran an Straßenrand. Langsam natürlich, gemäßigt, weil es sind doch sehr scheue Tiere. Und sie halten auch immer genauen Abstand, so rund 50 Meter sind sie immer entfernt, also näher kommt man an die Vögel nicht dran. Und leider hat mir da mein Großobjektiv, das 350, gefehlt, sodass ich nur mit den 135 rankam und hätte gerne noch ein paar mehr Nahaufnahmen gemacht. Und da habe ich erstmal eine Stunde verbracht auf dem Weg Richtung Rostock, also erstmal zur B105 angehalten, Wiese, da stand wieder eine Schar Kraniche raus, auch Wildenten, die gefressen haben und sich gestärkt haben für den Weiterflug und habe doch noch ein paar schöne Bilder rausbekommen. Allerdings war es doch wieder ein trüber Tag. Es war für die Zeit noch ziemlich dunkel. Und da habe ich dann in der Bildbearbeitung auch immer mit zu kämpfen. Alle Bilder, die ihr dort seht, sind wieder schon bearbeitet, aber halt nur im JPEG, weil die RAW-Dateien, die Bilder im RAW-Format, die haben doch eine ziemliche Größe und ich bearbeite die schon am Abend des Tages und nicht erst zu Hause. Und unterwegs habe ich nur einen Laptop mit und der ist nicht so leistungsstark, um die RAW-Dateien zu bearbeiten. Das dauert dann schon mal immer ein paar Sekunden pro Bild. Deswegen habe ich die JPEG-Dateien und das ist nicht immer alles so, wie ich mir das wünsche. Und zu Hause habe ich nicht nochmal die Lust, nochmal die Rohdateien alle zu machen. Deswegen sind nicht alle Bilder so perfekt bearbeitet, aber ich habe versucht, das Maximale rauszuholen. Weiter nach Nienhagen zum Gespensterwald. Ja, ist auch ein kleiner Erholungsort, direkt an der Ostsee, vielleicht so 20 Kilometer westlich von Rostock. Erholungsort, dorthin zu kommen, ist schon nicht so ohne, weil im Herbst sind immer sehr viele Straßensperren. Die Gelder müssen ausgegeben werden, die Straßen noch schnell das machen und die Brücke noch schnell da erneuern. Und dann hat man Umleitung für Umleitung. Und dorthin führen doch nicht so viele schöne Straßen, sondern man fährt da oft über Feldwege. Auch Google Maps tut da sein Übriges, weil das in letzter Zeit einen so führt, wie man nicht immer will. Aber ich bin dann angekommen, dort gibt es einen Parkplatz, nicht weit vom Strand. Also die haben auch so einen Strandimbiss, ziemlich weit über der Ostsee und mit Toilettenanlage und allem drum und dran. Da wird natürlich auch gerade wieder gebaut. Aber dann geht es schon links von diesem Imbiss und dieser Strandanlage links in den Wald. Und da beginnt der Gespensterwald. Was ist das Besondere am Gespensterwald? Es ist ein Buchenwald. Ich als alter Forstarbeiter würde sagen, der nie ausgeholzt wurde. Also der Anflug von Samen durfte wachsen immer weiter und sind sehr dünne, sehr eng stehende Buchenstämme, die sich nie gegenseitig Platz gelassen haben, um stärker wachsen zu können. Und es ist mal ein anderer Wald. Es gibt auch einzelne Bäume drinne, wieder mit Verwachsungen und so weiter. Ja, dann gibt es auch mal einen hohen Baumstamm, wo ich da meine Kamera unten reingelegt habe und habe dann nach oben Foto gemacht. Was mich dort auch ein bisschen begeistert hat, war so dieser Buchenwald von hinten und dann die Sicht ziemlich weit oben. Ich möchte sagen, es ist bald 20, 30 Meter über der Ostsee, dieser ganze Wald. Und dann geht so ein Hang richtig runter. Sollte man vorsichtig sein, ist auch nicht abgesperrt. Und dann so aufs Meer raus. Und auf dem Meer sind dann, wenn man mal so ein Schiff vorbeifährt. Und ja, es sind so Motive, die mir gefallen haben. Schaut selbst, ich habe ein paar in die Bildergalerie getan. Erkennen werde ich sie auf jeden Fall vom Gespensterwald. Ich glaube, ich habe es auch in der Bildbeschreibung eingetragen. Und ja, bin ich 2 Stunden rum, weil nach 2 Stunden war meine Parkgebühr abgelaufen. Übrigens dort oben weit verbreitet wieder Easy Park, diese App. Hatte ich ja schon aus dem letzten Urlaub beschrieben. Auch da oben ist die ziemlich überall anzutreffen, auch auf den sundischen Wiesen, auf diesem Parkplatz. War, glaube ich, Tageskarte 5 Euro oder so. Alles mit Easy Park. Ich habe dann noch das obligatorische Fischbrötchen gegessen an dem Imbiss und habe mich dann aufgemacht in Richtung Rostock. Rostock bin ich das erste Mal richtig wirklich durchgefahren. Ist doch schon eine ganz schön große Stadt. Aus früheren Zeiten, DDR-Zeiten, weiß man, dass Rostock das Zentrum der DDR-Handelsmarine und der DDR-Fischerflotte war und auch eine sehr große Werft ansässig war. Die Neptunwerft in Rostock. Ich weiß nicht, was da heute noch übrig ist davon. Von der Handelsschifffahrt gar nichts und vom Fischfang garantiert auch nichts mehr. Vielleicht eine Außenstelle. Ja, große breite Straße quer durch Rostock, wunderschön, man kommt da wirklich gut durch. In meiner Zeit, also ich weiß nicht, wenn dann Fernzeit ist, wie das ist. Und Rostock liegt ja an der Warnow, also das ist so ein Seitenkanal, der von der Ostsee reinkommt. Und an der Warnow haben sich natürlich viel Industrie angesammelt, unter anderem damals die Neptunwerft, heute bestimmte andere Sachen. Und unter anderem ein großer Parkplatz, Betonparkplatz, was auch gleichzeitig Wohnmobilstellplatz ist, also mit Toilette und für die Übernachtung von Wohnmobilen mit sehr, sehr viel Platz. Auch da wieder bezahlen, aber war günstig eigentlich. Ich habe da 5 Stunden oder so bezahlt, ich weiß nicht, auch wieder 4 Euro so in der Drehe. Und dort ist natürlich direkt auch der Hafen, da liegt auch mal ein Schiff an zum Besichtigen mit Gaststätte. Es stehen 2 alte Kräne dort. Ich weiß nicht, ob man die besichtigen kann. Auch viele neu gebaute Gebäude stehen dort in der Nähe von Banken, Versicherungen und so weiter. Und man hat von dort eigentlich nur über die große Hauptstraße, die sich durch ganz Rostock zieht, drüber. Und in 5 Minuten ist man eigentlich von dort in der Einkaufsstraße. Also der Parkplatz heißt Stadthafen und ich verlinke euch von Google Maps einen Standort, also einen Navigationslink. Da könnt ihr drauf zugreifen, wo ich gestanden habe. Ja, wie gesagt, Altstadt ist man 5 Minuten in der Haupteinkaufsstraße und ich kannte Rostock überhaupt nicht. Ich wollte in die Altstadt, wie die so aufgebaut ist. Ich habe auch nicht groß vorher geschaut. Es ist auch immer anders, wenn man vorher wieder in die Kartenmaterial guckt, ob Google Earth oder Google Maps, schaut sich das an. Wenn man dann dort steht, ist wieder alles ganz anders. Und ich bin auch nicht der Mensch, der jetzt ständig das Handy vor sich herfuchtelt und die Navigationssoftware hat und jetzt muss ich da lang. Ich gehe eigentlich immer der Nase nach. Und in so Städten ist das eigentlich, wenn man in der Einkaufsstraße ist, schaut sich ein bisschen um. Wonach orientiert man sich in der Stadt beim Stadtrundgang? Wo sind die besten Spots so einer Stadt, wo man bestimmt was sehen kann? Richtig, das sind die Kirchtürme. Ja, und so habe ich es auch gemacht. Und bin einfach erstmal in eine Richtung der Einkaufsstraße lang und kam auf den Neumarkt. Ein großer Platz mit einem Möwenbrunnen und ja, dem Rathaus. Da habe ich auch schon mal rundherum ein paar Fotos gemacht. Vor dem Rathaus geht dann eine Straßenbahnlinie lang. Da habe ich dann mal nachgeschaut und habe in weiter Ferne so ein richtig schönes Stadttor gesehen. Ich glaube, das war das Stadttor am Steintor. Bis dahin bin ich gelaufen, habe dort ein paar schöne Fotos gemacht. Gleich neben dem Steintor steht noch ein imposantes Gebäude, das ist das Ständehaus. Da ist auch an einer Ecke so eine schöne Steinfigur eingelassen. Das sind alles so Motive, die ich gerne fotografiere. Dann bin ich ein bisschen zurück zum Rathaus und dachte, naja, gehst mal hinter dem Rathaus weiter. Immer in Richtung so schöne kleine Gässchen suche ich ja immer, ob es da schöne Fotomotive gibt. Und da bin ich weitergekommen und kam zu einer nächsten Kirche, und zwar zur Nikolaikirche. Ich habe die von Weitem gesehen und habe schon gedacht, irgendwas ist komisch an der Kirche. Oben das Kirchendach, also das Schiff hinten raus, das sieht irgendwie komisch aus. Und so war es dann auch. Ich kam dann näher ran und das ist eine Kirche, ich glaube, ich hatte auch schon mal im Fernsehen irgendwie einen Beitrag dazu gesehen, die ist bewohnt. In dieser Kirche gibt es Wohnungen und diese Wohnungen sind unterm Dach der Kirche. Ich mache euch auch einen Link von dieser Kirche in die Shownotes, da sieht man es auch mal von oben, selbst Solarzellen sind da drauf. Bin dann hin zu der Kirche und unten am Eingang der Kirche ist ein großer Klingelkasten installiert. Auch den habe ich euch als Bild eingestellt. Könnt sogar die Namen lesen, wer dort wohnt. Ja, war schon beeindruckend. Ist auch noch einiges an Institutionen der Kirche noch mit integriert. Und daneben, neben dieser Kirche, befindet sich noch ein kleines Gebäude, das nennt sich Alter Bonn. Habe ich jetzt nicht rausgekriegt, was das ist, was das war, wozu das gut war. Vielleicht weiß das von euch einer und kann mir mal schreiben, was das war. Also Alter Bonn, neben der Kirche, wie ein Rundbau, auch mit einem Kupferdach klein drauf, wozu das gut war. Ich hatte da keine Zeit mehr, mich zu informieren und im Netz wollte ich jetzt auch nicht schauen. Ich bin dann weiter die Straße und waren schöne Gässchen, zurechtgemacht und kam dann zum Alten Markt. Alter Markt nennt sich das, nicht Altmarkt, wie in Schmalkalden, das ist der Altmarkt. Dort heißt das Alter Markt und da stand die nächste Kirche. Und das war die Petrikirche und die war wieder imposant. Ich habe noch nie eine Kirche mit so einem Kirchturmdach gesehen. Das höchste Kirchturmdach, was ich eigentlich bis jetzt gesehen habe. Ich weiß jetzt nicht, ob es mit den Doms oder Dömen, ich weiß nicht, was die Mehrzahl von Doms ist, in Deutschland übereinstimmt, ob es da höhere gibt. Aber das Turmdach, diese Zipfelmütze, die war schon imposant. Also extrem hoch. Dort bin ich auch mal rein, also das ist auch in Rostock die Jugendkirche, dort findet sehr viel Jugendarbeit statt und es braucht auch noch viel Geld, um die zu erhalten. Die hat auch schon einiges mitgemacht, weil sie so hoch ist und dieser komische Turm da drauf ist, war er doch immer Angriffsfläche von Stürmen, Winden, auch ein Feuer hatten mal niedergebrannt und immer wieder ist er aufgebaut worden. Wie gesagt, die Kirche hat auch schon viel durchgemacht, Ich verlinke euch auch zu dieser Kirche einen Link und da könnt ihr einiges nachlesen, ist doch interessant. Ja, ich bin dann zurück über die Krämerstraße, da waren dann viele ältere Häuser, auch aus DDR-Zeiten. Und das Typische war in solchen größeren Städten, da war dann auch immer über den Türen so, also es war keine Steinmetzarbeit, aber so in den Putz eingelassene Bilder, so Wandbilder aus der DDR-Zeit mit Arbeitern und anderen Bildern, wo ich schön fand, dass das halt noch erhalten wurde und es ist halt auch eine Epoche einer bestimmten Zeit in dieser Stadt. Ich bin dann wieder in Richtung Neumarkt zurück und auch am Neumarkt nicht weit davon entfernt steht wieder eine imposante Kirche, das ist die Marienkirche. Ja, war ich nicht drinne, aber so wie ich nachgelesen habe, soll sie einen sehr, sehr interessanten Holzaltar haben. Habe ihn auch auf dem Bild gesehen. Lohnt sich vielleicht auch mal bei einem Besuch dort hineinzugehen. Aber auch von außen immer diese Backsteinbauten, das imponiert mich schon. Wer schon manchmal kalten war oder mich hier kennt mit unserer St. Georgskirche, da ist ja viel, viel oder fast alles aus Sandstein. So hat doch jede Region ihre Eigenheiten. Und für mich ist das halt schön, wenn ich da hochkomme und sehe mal diese Backsteinbauten. Ne? Auch viele Häuser, die ich dort fotografiert habe. Alles ein ganz anderer Stil, wie bei uns viel dieses Fachwerk. Das mag ich so. Und wie gesagt, das ist dann halt auch, wo ich mich wieder mit Fotografie auslassen kann. Ja, ich bin dann weiter wieder durch die Einkaufsstraße zurück bis zum Gröbliner Tor. Das ist dann das andere Ende der Einkaufsstraße. Wollte auch eine Kleinigkeit essen. Und dort gibt es so eine Kette, die nennt sich Frankies Curry Bratwurst. Wird auch ganz komisch geschrieben. Curry mit K-Ö-R-R-I und Bratwurst mit Doppel-A und Wurst mit Schisch. Was mir auch aufgefallen ist, in Rostock steht sehr viel Bronzekunst rum. Also sehr viel Figuren aus Bronze gegossen oder anderen Materialien, aber diesen Sachen begegnet man dort wirklich sehr, sehr viel. Und da wünsche ich mir in manch anderen Städten auch, dass da doch mal wieder ein bisschen mehr Kunst auf die Straße kommt. Auch da habe ich einiges fotografiert, könnt ihr euch anschauen. Finde ich immer wieder schön, lockert so alles auf, das Stadtbild. Kinder erfreuen sich daran, klettern drauf rum und ja, finde ich schön. Also so, was ich jetzt Innenstadt gesehen habe, Altstadt, ist schon ein schönes Städtchen. Aber ich glaube, außenrum ist noch viel, viel mehr. Gibt dort auch Stadtteile, wo man doch auch noch einiges entdecken könnte. Ich bin dann wieder von dieser Einkaufsstraße durch dieselbe Straße zurück zum Parkplatz. Und da bin ich auch wieder an Häusern vorbeigekommen. Die haben mich an Schmalkalden erinnert. Und zwar an diese, wie ich schon mal erzählt habe, diese Honecker-Häuser nenne ich sie immer. Weil in DDR-Zeiten wurden viel in den älteren Städten, was nicht mehr erhaltenswert war, an Häusern eingerissen und wurden auch die sogenannten Plattenbauten aufgestellt. Also die waren nicht so glatt und eckig wie in diesen Neubaugebieten. Übrigens, viele erzählen immer, gibt auch einen guten Podcast darüber, über die DDR-Zeit, wo auch drüber gestritten wurde oder nicht gestritten, gesagt wurde, in der DDR war zum Beispiel der Begriff Plattenbau überhaupt nicht relevant oder wurde nicht angewendet. Bei uns waren das immer die Neubauten oder Neubaugebiete. Nur mal so nebenbei. Ja, und dort waren auch viele Häuser, auch in diesem Stil, wie es auch in Schmalkalden schon gibt. Und der Unterschied war halt, dass die Fassaden mit braunen Fliesen verkleidet waren, was auch so ein bisschen wahrscheinlich so diese Nachahmung von diesen Backsteinbauten machen sollte. Aber auch wieder ganz anders, wieder ein neuer Stil und ja, mag sich drüber streiten, ob das schön ist oder nicht. Aber es war auch wieder eine Epoche in dieser Stadt, gehört zur Geschichte, finde ich. Und eines Tages finden das vielleicht bestimmte Leute auch wieder schön. Ja, habe dann noch ein bisschen am Hafen rumfotografiert. Dort geht auch die Hafenrundfahrt los. Den Tag war allerdings nichts los, weil war ziemlich trübe, regnerisch. Also da habe ich schon mal ein paar Nieselregenschauer abbekommen und trotzdem bin ich begeistert von Rostock. Werde da auch nochmal zurückkehren mit meiner Frau dann wahrscheinlich. Wer sich fragt, warum ich immer alleine in Urlaub fahre, ich taste mich schon mal vor, um dann später das alles meiner Frau schön zeigen zu können. Ja, bin dann wieder zurückgefahren, aber auf dem Rückweg bin ich nochmal in meine Vergangenheit gefahren. Weswegen auch ein Grund war, warum ich auf Das Zingst wollte. Und da muss ich mal etwas weiter ausholen und möchte euch ein bisschen was aus der alten Zeit erzählen. Also aus der DDR-Zeit, der ich ja aufgewachsen bin und die ich auch hautnah erlebt habe. Ich weiß nicht, wie ich so recht anfangen soll. Auf Das oder dort in der Nähe war ich schon mal in meiner Kindheit. Es war so Mitte der 70er Jahre. In der DDR gab es in den Betrieben eine Einrichtung, die nannte sich Kinderferienlager. Um es vorwegzunehmen, das war für uns damals eine tolle Einrichtung und ich möchte keines meiner Kinderferienlager vermissen. Die Organisation dieser Kinderferienlager lag in den Händen der Betriebe. Also jeder Betrieb, der ein bisschen Geld oder was auf sich hielt, hat sich irgendwo in der DDR ein Ferienobjekt ergattert, was er betreut hat. Also das waren kleine Hotels, das können im Wald, mitten im Wald Baracken gewesen sein, mit einem Gaststättenkomplex oder mit einem Küchenkomplex. In der Anfangszeit waren das auch Zeltlager. Diese wurden dann im Sommer den Eltern angeboten, ihre Kinder dorthin zu schicken und dort einen Kinderurlaub zu verleben. Wenn auch wieder viele denken, ja, da hat der Staat wieder die Finger drin und so weiter, inwieweit weiß ich nicht, aber es war nicht so, dass wir jetzt den ganzen Tag dort in Pionierhemden oder sonst was oder mit Appellen rumgerannt sind, das gab es dort nicht. Also das, was ich erfahren habe. Ich war in 5 dieser Kinderferienlager. Ein Grund war auch, dass viele Eltern nicht das Geld hatten, zu dieser Zeit mit ihren Kindern ständig in Urlaub zu fahren. Gerade auch bei meinen Eltern waren beide bei der Post beschäftigt. Und die Post war ja einmal die gelbe Post, Briefverkehr, Paketverkehr und auch die graue Post, wie man sie nannte, was dann die Technik war, Telefone und diese ganzen Sachen. Was hier in der Bundesrepublik damals gut bezahlt war, auch Beamtenstellen war, das war in der DDR sehr schlecht bezahlt. Also meine Eltern haben Schichten damals gemacht, Dreierschichten, auch meine Mutter, Wochenendschichten viele und so weiter und im Endeffekt hatten sie auch nicht viel auf der Hand. Und da war solche Kinderferienlager gedacht, um den Kindern auch mal eine Chance zu geben, rauszukommen. Die Kinderferienlager begannen meist, wenn man 10 Jahre alt war und endeten, glaube ich, mit dem 14. Lebensjahr. Manche Betriebe nahmen aber auch schon Kinder mit, wenn noch Plätze frei war, mit 9 Jahren. Bei meinen Eltern war halt der Mist, die haben beide in einem Betrieb gearbeitet, sodass der Betrieb immer jedes Jahr eine Kinderferienlager angeboten hat, während andere Kinder, da war der Vater in dem Betrieb beschäftigt und die Mutter in einem anderen Betrieb beschäftigt und dadurch konnte er sich aussuchen, welches Ferienlager die schönere Lage hatte und so weiter und wo man mitfahren möchte. Bei den Ferienlager gab es verschiedene Durchgänge, also mehrere Durchgänge. Die Sommerferien in der DDR waren immer 8 Wochen lang und zwar der Juli, August waren dafür vorgesehen. Ein Ferienlager dauerte 14 Tage. Wessen Eltern in 2 verschiedenen Betrieben arbeiteten, hatten auch die Chance dann, an 2 Ferienlagern während einer Feriensaison teilzunehmen. Mir war das leider nicht vergönnt. Jedenfalls hatte bei mir die Tante schon noch Plätze frei in ihrem Betrieb und konnte mich mit einfügen. Und so war ich das erste Kinderferienlager gleich bei mir über den Rettsteig in Gotha. Dadurch konnte ich schon mit 9 Jahren teilnehmen, während der Betrieb meiner Eltern, da ging es erst mit 10 Jahren los. So konnte ich ein Ferienlager mehr besuchen. Das war zum Beispiel ein Kinderferienlager, wo ein Heim für Schwerbehinderte war, wo aber diese Heimkinder während der Ferien zu Hause bei den Eltern waren oder hatten Urlaub und haben diese 14 Tage bei den Eltern verbracht. Und dadurch wurde das Heim dann wieder die Betten fürs Kinderferienlager genutzt. Also das war auch eine Möglichkeit. Kinderferienlager, was haben sie gekostet? Ich denke so um die 30 Euro haben meine Eltern, glaube ich, da, Euro, ja, 30 Mark, DDR-Mark, also es gab keine D-Mark, sondern die Mark war die Währung in der DDR und dafür hat man Vollverpflegung gekriegt und volle Unterkunft und die Reisekosten waren auch enthalten. Es gab dort Gruppen, meistens war aufgeteilt in kleine Gruppen, das waren so die 9-, 10-Jährigen und dann 11-Jährigen noch und die großen Gruppen waren dann so 12, 13, 14 Jahre. Und da gab es dann auch getrennt Männlein und Weiblein, weil es da auch oft Schlafsäle gab. Da haben wir eigentlich wundervolle Tage verbracht. Es brauchte natürlich Betreuer. Diese wurden rekrutiert aus der Studentenschaft der DDR. Ich weiß es heute nicht mehr. Vielleicht hört mir jemand zu, der das mal als Student mitgemacht hat und wurde da als Betreuer eingeteilt. Ich weiß nicht, ob die Geld bekommen haben oder andere Vorzüge für ihr Studium, keine Ahnung. Aber es war immer gut gesorgt. Und gerade so Studenten aus dem pädagogischen Bereich wurden daran gezogen, die sich schon mal ein bisschen üben könnten im Umgang mit Kindern, wenn sie später da mal vor Klassen im Unterricht standen. Ja, wie gesagt, mein erster Urlaub war Gotha. Mein zweiter Urlaub, das war dann schon von der Deutschen Post, also meinen Eltern, war in Kabut. Das war eine Villa, wo Speisesaal und so drin war und dann waren drei Baracken. Bei Kabut kann ich mich dran erinnern, dass wir direkt an einem See, also das Grundstück mit den Baracken, direkt an einem See lag und unten war auch wie so ein kleiner Kanaleinfahrt und in unserer Freizeit haben wir uns einen Stock genommen. Wir haben uns Angelhaken besorgt an den Stock ran und wir haben dort Rotfedern rausgezogen, die wir zwar nicht verspeist haben, die wir meist wieder eingesetzt haben, aber da bin ich das erste Mal so ein bisschen mit Angeln in Verbindung gekommen. Rotfedern war, das hat dort gebissen wie Hanne. Ja, und da haben wir auch baden können. Wir sind dort rein baden gegangen. Es war wunderschöner, warmer Sommer. Die Unterhaltung in diesem Ferienlager war dann natürlich, wir sind bis Berlin reingefahren mit der S-Bahn, Potsdam besucht, Sanssouci. Also es wurde uns viel geboten und wir haben viel gesehen. Und auch in meiner Kindheit habe ich dadurch schon viel mitbekommen. Also auch gerade so kulturelle Einrichtungen haben da wenig gekostet in der DDR. Da ist man ziemlich günstig reingekommen, vielleicht auch solche Ferienlager umsonst, keine Ahnung. Es war halt immer eine Sache der Organisation mit den Fahrten und so weiter. Es gab Lagerfeuer, es gab Kulturveranstaltungen. Bei Kabut kann ich mich erinnern, dass während der 14 Tage, also so ein Ferienlager hat meist 14 Tage gedauert, wurde ein Kulturprogramm eingeübt. Jede Gruppe hat irgendwas gemacht. Die einen haben Gedichte einstudiert, die anderen ein kleines Theaterstück. Ich habe damals gesungen. Darf ich heute gar keinem mehr erzählen. Kenne auch das Lied noch. Habe dann auch dort vor dem Publikum gestanden und habe das dargeboten. Und das sind alles solche Sachen, an die ich mich immer noch sehr gerne erinnere. Ein Jahr später war das Ferienlager in Naumburg. Also Naumburger Dom, wer das schon mal gehört hat. War ich ja letztens auch mal wieder bei einem Ausflug einer Montage dort oben. Kann mich an den Naumburger Dom erinnern. Naumburg hat ein sehr schönes Schwimmbad. Das war so ein alter See, aber mit schönem Strand und so weiter, das weiß ich noch. Wir haben den Dom besichtigt. Auch sonst wurden wir ständig beschäftigt. Wir haben Tierparks besucht. Es gab Schnipseljagden, es gab Neptunfeste. Es wurde gebastelt. War ja auch mal Regen. Also, und eigentlich zum Standard gehörte eigentlich so ein Kulturprogramm in jedem Ferienlager, wo man dann für den letzten Abend ein Kulturprogramm aufstellte und das halt von jeder Gruppe. Das war eigentlich so Standard. Ja, mein letztes Ferienlager hat dann im Kinderferienlager der Post, also hier in Südthüringen, wo meine Eltern beschäftigt waren, stattgefunden. Und das war eine Gaststätte mit so einer Art Pension mit Baracke außen ran, hier im Thüringer Wald in Steinach, das liegt bei Sonneberg. Und das war die Einrichtung, also von dem Betrieb meiner Eltern. Wenn zum Beispiel hier in Schmalkalden ein Hausmeister gab, der ist dann mal eine Woche dorthin gefahren, hat alles in Ordnung gebracht. Dort gab es sogar ein Neptunfest, also da war so eine Art Swimmingpool, größeres Planschbecken. Da hat man dann auch ein richtiges Neptunfest veranstaltet. Also man hat dort viel kreiert und versucht aus eigenen Mitteln irgendwas zu machen, um die Kinder zu unterhalten. Aber was ich vergessen habe bis jetzt, und darauf komme ich jetzt, Das schönste Fanlager war in Fuhlendorf. Und Fuhlendorf liegt direkt am Bodden von Dars und Zingst. Und das war das zentrale Fanlager der Postdirektion in der DDR. Und das war besonders groß, natürlich auch gut ausgestattet. Das waren viele große Bungalows. Pro Bungalow, ich glaube, 12 bis 15 Personen. Und am Eingangsbereich ein kleines Zimmer für den Betreuer. Also der Betreuer hat mit in diesem Bungalow geschlafen. In der Mitte eine lange Tafel für alle Sitzplätze. Und das war schon eines meiner schönsten Ferienlager. Es wurde viel veranstaltet, es gab auch mal Musikveranstaltungen. Natürlich das Größte eines jedes Ferienlagers war die Diskothek. Disco, Disco. Und auch insgesamt, man hat Kinder aus allen Ecken und Enden der DDR dort kennengelernt. Aber nicht nur dort, auch in den anderen Ferienlagern. Ne? Die Eltern haben zwar zusammengearbeitet, aber man hat nie die Kinder der anderen, dass da irgendwie eine Verbindung. Aber durch das Ferienlager kam das zusammen. Es haben sich Freundschaften gebildet. Freundschaften, die bis heute noch reichen, teilweise. Eine ganz bestimmte. Und so war es dann auch dort in Fuhlendorf. Es gab einen großen Küchenkomplex mit so einem großen Speisesaal mit Vollverpflegung. Denn ich glaube, zeitweise gab es dort 1200 bis 1500 Kinder, die dort Ferienlager gemacht haben. Nun war es auch so, dass nicht immer dort alle Kinder von der Post untergebracht waren. Es wäre ja langweilig gewesen, das Ferienlager zum Beispiel meiner Eltern in Steinach, dass man jedes Jahr nach Steinach. So gab es einen regen Austausch der Betriebe in der DDR untereinander der Ferienlager. Also ein Betrieb hat angeboten, hier im Thüringer Wald, richtig im Wald, schön gelegen, Baracken untergebracht, viel Wald und so weiter, und hat bei einer anderen Firma angefragt oder bei einem anderen Betrieb, der hat ein Objekt an der Ostsee oder im Harz oder bei Dresden oder in der Sächsischen Schweiz, und da wurde getauscht. Also fuhren alle Kinder, die einen Antrag gestellt haben von unserer Firma, fuhren dann halt mal dorthin. Und so kam es zustande, dass ich in Kaput war, in Naumburg war, einmal halt im zentralen Lager der Deutschen Post in Fuhlendorf. Wir sind über die Straße gegangen, aus dem Gelände raus, und da war schon der Strand. Ein kleiner Strand, nicht sehr groß, vielleicht 30 Meter breit, aber wir konnten jeden Tag baden gehen, mit Sand basteln, bauen. Es gab dann auch im Lager Lagerfeuer, es gab Veranstaltungen, dass halt Volkskunstgruppen kamen, die was gezeigt haben. Und wie gesagt, es war halt, man hatte erst Mädchenfreundschaften geschlossen, und die Mädchen zu Hause in der Klasse waren ja alle doof. Also ich erinnere mich sehr, sehr gerne, und ich würde das vielen wünschen, dass es sowas heute noch gäbe. Natürlich gibt es in gewisser Beziehung das heute noch. Aber wenn ich das sehe, wie in meiner Verwandtschaft, die haben eine Jugendherberge, wo auch viel Klassenfahrten stattfinden. Der Einfluss der Eltern, das ist heutzutage der Wahnsinn. Also bei uns in den Ferienlagern haben dann auch ein, zwei ersten Tage nochmal welche geheult und geweint und nach den Eltern gefragt, aber dass da ein Elternteil ankam oder dass da jemand nach Hause geschickt wurde oder sonst, das gab's nicht. Und das hat sich auch alles eingefügt. Also das war dann zum Schluss, hat man geheult, wo man wieder auseinander musste sozusagen. Aber heute, der ruft daheim an, das heißt immer bei Klassenfahrten kein Handy. Natürlich schicken die Eltern dann die Kinder mit zwei Handys. Eins wird abgenommen, das zweite ist halt noch da. Dann stehen die auf der Matte und erzählen sowas. Mein Kind hat das erzählt. Also Leute, egal. Jedenfalls, damals war das sehr schön. Und dieses Fuhlendorf liegt genau an der Strecke, wo ich immer Richtung Zingst gefahren bin, über diese Kanalbrücke. Und das wollte ich mir unbedingt nochmal anschauen. Ich habe schon auch ein Google Earth geguckt, ob ich dieses Gelände noch finde, war aber unmöglich. So bin ich von Rostock zurück nach Hause gefahren, und es war noch hell, und da habe ich gedacht, musst mal fragen, wo das stand. Bin da beim ersten Fleischer rein, die Fleischerverkäuferin konnte mir gar nichts mehr sagen, die wusste gar nichts mehr davon. Aber der Fleischer, der dann hinten rauskommt, sagte, ja, das war ein Riesending. Und da haben sehr, sehr viele Kinder Urlaub gemacht. Und das war da und da, an der Stelle, wo jetzt dieses Rebdach-Ferienhäuser-Gelände steht. Da standen damals die ganzen Bungalows und war das große Objekt schön, wo ich mich auch noch dran erinnern kann von damals. Wir sind damals noch mit einer waschechten riesigen Dampflok bis da hochgeballert. Ich habe ja damals schon hier in Südthüringen gewohnt. Wir waren dann immer mit einem normalen Zug bis Erfurt. Und in Erfurt gingen dann die großen Strecken los und wir sind dann nachts gefahren, Erfurt eingestiegen und früh in Bad, ich glaube es war Bad, wieder ausgestiegen. Und da kann ich mich noch erinnern, dass da nochmal eine große, große Dampflok davor hing und die man die ganze Nacht gehört hat. Das ist heute für mich halt noch beeindruckend und freue mich, dass ich sowas mal erleben konnte, was ja heute kaum noch möglich ist. Wir sind dann ein bisschen in die Städte auch drumherum gefahren und ein Tag, der mir bis heute in Gedanken geblieben ist, es gab dort eine Schiffsanlegestelle und so gruppenweise, so bestimmte Gruppen sind dann tageweise über dem Botten mit dem Schiff auf Zingst gefahren, sind über die Insel das Stück gelaufen und in Prero an den Strand. Das ist noch einer meiner größten Kindheitserlebnisse, die ich hier erlebt habe. Ihr müsst verstehen, wir hatten damals nur Schwarz-Weiß-Fernsehen. Da habe ich viele Meere und Strände und alles habe ich da auch gesehen. Aber dann plötzlich über die Düne zu kommen, dieses kristallklare Wasser, wolkenfreier Himmel, es hat mich umgehauen und das ist hängen geblieben bis heute. Deswegen wollte ich halt nochmal dort hoch und habe mir das angeschaut. Wie gesagt, die Bungalows, das ganze Lager ist weg. Da stehen heute Rebhaushäuser da mit einer großen Ferienanlage, ziemlich luxuriös. Von Investoren aus Kiel, Lübeck und so weiter steht noch das große Bauschild da. Aber was ich gefunden habe, war dieser kleine Strand. Diesen kleinen Strand gibt es immer noch und das war schon für mich noch ergreifend. Und was ich noch entdeckt habe, daneben ist sogar ein Campingplatz, also neben diesem alten Gelände ist eine Einfahrt zu einem Campingplatz und vor dem Campingplatz steht noch das alte Zeltkino. Also in der DDR waren so in großen Urlaubsregionen Zeltkinos weit verbreitet. Auch davon gibt es ein Bild, ich weiß jetzt aber nicht, ob von dem oder von dem aus Prero, gibt es ein Bild in meiner Galerie. Das waren Hallen mit Wellblech, sahen so rund aus wie ein halber Zeppelin. Von innen waren die wegen des Klangs mit Stoff verkleidet, also hingen große Bahnen Stoff überall, vorne eine Leinwand. An dem vorderen Ende, wo es reinging, war ein kleiner Anbau aus Holz oder aus Beton, wo die Karten verkauft wurden. Auch dann die Gerätschaften standen. Da gab es dann jeden Abend Kino. Da weiß ich auch noch, dass wir dann halt nicht jeden Abend, aber einmal die Woche sind wir in dieses Kino gegangen und dann liefen halt so die Unterhaltungsfilme der damaligen Zeit. Und wer da jetzt denkt, dass da nur hier DDR-Filme liefen und so weiter, der muss sich leider enttäuschen. Also Louis de Funès haben wir gesehen. Wir haben Bud Spencer, Terence Hill gesehen, wie sie sich geprügelt haben. Also es gab da schon einiges, was da lief. Natürlich hat da immer die Regierung drauf geguckt, was da laufen durfte. Alle Filme, die dort liefen, hatten eins gemeinsam. Die Schwachen, also die Unterdrückten, mussten am Ende irgendwie gewinnen. Also wie bei Bud Spencer und Terence Hill, wie die sich geprügelt haben, dieses Dorf da gegen diese verruchten Verbrecher da befreit haben und so weiter. Das waren solche Sachen. Also was im Sinne der DDR und der ganzen Struktur bestand, die durften gezeigt werden. Lustiger Film war Robinson Junior, weiß nicht, wer den noch kennt, dieser Schiffbrüchige mit seinem Radio am Uhrenarmband. Auch sowas haben wir gesehen. Das wollte ich euch nochmal erzählen, um so ein bisschen zu zeigen, was es gab, was viele bestimmt noch nicht wissen, was auch nicht so im Medien wiederkommt. Und könnt mir ja mal schreiben, was ihr dazu meint. Das dazu, für mich war es eine schöne Zeit, erinnere mich gerne und wünsche das einigen Kindern auch heute noch. Ja, nach diesem Ausflug und diesem Erkunden meines alten Ferienlagers bin ich dann nach Hause gefahren, also in die Unterkunft. Dann kam auch schon der letzte Tag, der Freitag, und da wollte ich nochmal aufs Fahrrad und von Zingst aus in die andere Richtung, Richtung Westen fahren. Was liegt von Zingst in Richtung Westen? Die nächste größere Ortschaft ist Prero. Und Prero hat auch eine bestimmte Berühmtheit. Wie ich schon sagte, war das eines der schönsten Strände in der DDR-Zeit, war auch viel besucht. Aber in Prero gibt es eigentlich wenn ich jetzt sage, von mir aus den schönsten Campingplatz der DDR. Er war auch öfters im Fernsehen und Rundfunk, auch aus einem bestimmten Grund, weil die Hälfte dieses Campingplatzes war FKK-Platz. Und da gab es so einige Sendungen, die da auch mal Fragen gestellt haben. Ich kann nur erinnern an Außenseiter Spitzenreiter. Und die haben dann auch an diesem Campingplatz und diesem Strand gefilmt und Fragen gestellt. Campingplatz konnte man zu der damaligen Zeit eigentlich nicht sagen, weil Wohnwagen waren noch wenig verbreitet in der DDR. Also das Camping fand in normalen, kleinen Ein-Mann-, Zwei-Mann-Zelten oder auch viel in Hauszelten statt, die es eigentlich gut und reichlich in der DDR zu kaufen gab. Schaut selbst mal in YouTube, da gibt es bestimmt irgendwo mal nach Außenseiter Spitzenreiter Prero oder so, da werdet ihr bestimmt fündig. Ja, und da wollte ich auch nochmal hin, auch Prero so vom Urlauberort her. Und jedenfalls bin ich dann in Zingst auf den Woll, wieder auf diese Promenadenstraße, Fußgänger-Radweg und war wieder eine schöne Tour. War dann auch wieder ein bisschen abschweifig, mal einen Aussichtspunkt fotografiert. Aber was ich den Tag nie mehr gesehen habe, war ein Kranich oder so. Und bin dann auch ziemlich zügig zu diesem Campingplatz gekommen. Der ist sehr, sehr lang, ziemlich groß. Vorher gibt es auch, wo ich mich nicht mehr so dran erinnern kann, auch so eine kleine Strandstraße mit Andenkenläden, Klamottenläden, Imbissen. Was noch wichtig war, an diesem Strand wird gerade der neue Nothafen gebaut von Dars. Ich weiß nicht, wer das ein bisschen Nachrichten verfolgt hat. Der alte wird abgerissen, den gibt es bald nicht mehr. Und da wird mit viel Stein aufgeschüttet vorne bei Prero ein neuer Nothafen gebaut. Das ist für diesen Schiffsrettungsdienst, weil der alte doch zu abgelegen war. Bin dann über den Campingplatz, war erstmal erstaunt, wie wirklich schön der liegt. Massen noch an Wohnwagen da, wahrscheinlich doch viele Dauercamper. Aber das Besondere, die Wohnwagen stehen alle im Sand. Und ich glaube, es ist auch ein Campingplatz, wo fast nur Wohnwagen stehen. Ich weiß nicht, wer da mit einem Wohnmobil hinkommt vorne. Ich denke, dort werden die meisten Wohnwagen an ihre Stelle mit Traktoren gezerrt. Ansonsten hat man da fast keine Chance. Also für mich ist es kein Campingplatz, also dort würde ich nicht campen. Ich kann diesen Sand und dann, wenn das überall im Bett und im Wohnwagen nur voll Sand ist, ich mag das überhaupt nicht. Aber trotzdem stehen dort sehr viele. Da waren sogar Stellen dabei, wo wahrscheinlich von Firmen irgendwie, da standen bestimmt 20 nagelneue Wohnwagen dicht nebeneinander, noch nie benutzt, wie frisch aus dem Werk von einer Firma. Auch jeder Wohnwagen eine Größe. Ich denke, die haben da auch irgendwas gemietet, eine Fläche, wo sie dann für ihre Firma oder ob das ein Alleinunternehmer ist, der dort Geld machen will und diese vermietet. So wie ja auch Knaus so teilweise Wohnwagen auf den Campingplätzen aufstellt, die man von Knaus direkt mieten kann. Mehr erzähle ich dann in der nächsten Folge über Camping von diesem Campingplatz. Kurz noch eins, also der Campingplatz hat rund eine Länge von 1,8 Kilometer, breit würde ich sagen 200 Meter, aber es gibt zum Glück nicht nur Sandplätze, ich denke so 10% kann man sich auch in den Kiefernwald unterstellen, der so der Mecklenburgischen Seenplatte entspricht, aber ich bin dann mal das ganze Ding mit meiner 360-Grad-Kamera lang gefahren. Als ich dann auf dem Rückweg war, bin ich doch mal um eine andere Kurve gefahren und habe ein Schild entdeckt. Ab hier FKK, Filmen und Fotografieren verboten, so ungefähr. Ja, parallel zu diesem ganzen Campingplatz verläuft noch eine Straße. Die bin ich dann weitergefahren und ich wollte mal an dieses Horn auf Dars. Und dort befindet sich derzeit noch der alte Seenotrettungshafen, wo das Seenotrettungsschiff zurzeit noch vor Anker liegt, bis das vorne vor Prero fertiggestellt ist. Und habe dort auch noch ein paar schöne Bilder gemacht. Man kommt da nicht ganz mit dem Fahrrad dran, soll das abstellen. Auch das ist sehr schön, man hat überall Fahrradparkplätze. Das heißt, es sind so Balken, wo man seine Fahrräder anschließen kann, überall angebracht, auch an den ganzen Übergängen vom Hinterland an Strand. ist das wunderschön gemacht, sodass man eigentlich sicher sein Zeug anketten kann. Nochmal was zu diesen Übergängen vom normalen Land dann über die Düne an den Strand. Das ist an manchen Stellen kaum noch möglich gewesen, weil das Wasser durch diese Sturmflut so viel weggenommen hat, dass wirklich so 2-3 Meter es richtig schroff runtergeht. Also Rentner und so sind an manchen Stellen nicht mehr an den Strand gekommen. Man muss sich dann auch irgendwie wie eine Leiter bauen, um dann wieder hochzukommen. Selbst ich hatte da manchmal meine Probleme. Dort in Prerow war es halt so, dass zwischen dem eigentlichen Campingplatz mit viel Sand nochmal wie so eine Kuhle war, wo dann das Wasser drin stand, was es durch die Flut reingedrückt hat, wo aber im Sommer und sonst Wohnwagen stehen. Und dann erst die Düne kommt und dann zum Strand. Auch der Strand dort durch diese Flut war ziemlich, ich will nicht sagen verdreckt, aber halt viel Seegras und so war es angespült. Aber was ich nicht sehen konnte, war, wie in anderen Ländern viel jetzt gezeigt wird, Plaste und Müll und Abfälle habe ich eigentlich dort nicht gesehen. Ich bin dann von dem Nothafen wieder zurück, habe noch eine Runde mit der 360-Grad-Kamera durch Prerow gedreht, um das auch meiner Frau mal zeigen zu können unter der neuen Brille. Oh, bin dann langsam zurückgefahren Richtung Zingst, habe mein Fahrrad wieder abgegeben, bin dann nochmal durch Zingst zurückgelaufen zu meiner Unterkunft und dieser Fahrradladen, wo ich es geholt habe, war geschlossen und von derselben Firma musste ich woanders abgeben. Da bin ich zurückgelaufen, da bin ich durch so einen kleinen Stadtpark, da war von der Zeitschrift Geo war eine Ausstellung mit so Anzeigekästen und da haben die mal so eine Art Mikrobiologie gezeigt von Milben und solche Sachen. Sehr interessant. Durchlesen darf man sich das nicht, wo das Zeug rumkreucht und rumkriecht. Habe ich aber auch, glaube ich, 2 Fotos in meiner Galerie mit drinne. Dann habe ich ein Gummi, ich will nicht sagen Gummibären, aber wie nennt man das noch? Fruchtgummiladen entdeckt, bin da rein und habe dann nochmal mich ein bisschen mit Fruchtgummi eingedeckt. Das Schöne ist, wenn man dieses Zeugs aus dieser Firma in Bonn hier kauft, das ist ja meist doch schon sehr lang gelagert und hart und knorrig und in so einem Laden ist das wirklich schön frisch und das macht schon viel aus, wenn man mal so Fruchtgummis in richtig frischem Zustand bekommt und die hat eine Unmenge an verschiedenen Sorten von grün, sauer und allem weniger süß und da habe ich mir halt einiges mitgenommen, war auch stark besucht, nicht gerade das Billigste, ist klar. Am Abend oder Nachmittag, das war der Freitag vor Halloween, ging es dann los in der Stadt und man hat ein Straßenfest gefeiert und da dachte ich, ja, ziehst dich um, gehst heim, machst dich frisch und dann gehst du nochmal zum Abschluss schön ins Örtchen. Ich bin dann nochmal die Seebrücke lang, weil ich da die ganzen Tage noch nicht bis vor zur Kuppel war, also zu dieser Tauchglocke. In dieser Tauchglocke befindet sich auch ein Restaurant, was allerdings wahrscheinlich wegen dieser Flut noch geschlossen war. Auf dieser Seebrücke gibt es schöne Kunst wieder, habe ich einiges fotografiert. Hab dann nochmal schöne Punsch reingetrichtert in diesem Imbiss mit diesen Jugendlichen. Also immer wieder begeistert, was die für einen Elan an den Tag gelegt haben. Und ja, aber die werden halt auch gemerkt haben, je besser man das macht, je mehr Trinkgeld und läuft halt. Dann bin ich zurück und in der ganzen Stadt haben so Gaststätten oder auch Hotels vor ihren Häusern kleine Stände aufgebaut. Und dann gab es dort die Zingster Suppenwanderung. Also jede Einrichtung hat eine andere Suppe geboten. Aber denkt jetzt nicht, dass jetzt nur noch Kürbis-Cremesuppen in den verschiedensten Varianten angeboten wurden. Nein, nein. Da gab es eine rote Linsen-Curry-Kokossuppe für 4 Euro. Eine Grissini-Suppe aus Rotkohl mit Zimt und Apfel. Oder eine Apfel-Sellerie-Curry-Suppe mit gerösteten Kokosflocken. Nur um euch Restaurantspezialisten mal so einiges zu zeigen, was es da gab und vieles mehr. Vernünftigen Preis, es gab Punsch, es gab Rotwein. Es war eine richtig schöne Stimmung. Es wurde schnell dunkel, wunderschöne viele Lichter. Auch da gibt es Bilder in der Galerie. Lasst euch begeistern. Ich bin dann langsam nach Hause gegangen, habe noch was gegessen. Die Abende an solchen Tagen bestehen bei mir immer Bilder sortieren gleich vor Ort, beschriften, die besten rausziehen und schon bearbeiten, sodass ich daheim nicht mehr so viel Arbeit habe. Damit geht eines meiner schönsten Urlaube wieder mal zu Ende. War ein wunderschöner Ausflug. Ich werde auch hier nochmal mit meiner Frau herkommen, auf jeden Fall campen, mit einem Wohnwagen herkommen. Nur ich sehe es halt nicht ein. Camping ist halt Freiheit, ist in der Natur sein. Nur bei diesem Wetter, wie ich es auch schon bei meinem Urlaub erzählt habe, zu dieser Jahreszeit kann ich mich abends nicht mehr vor einen Wohnwagen lange setzen. Mal eine halbe Stunde, aber dann ist auch vorbei mit der Gemütlichkeit. Ich bin nicht für Feuer machen auf dem Campingplatz oder irgendwelche Heizsäulen oder Gasheizer. Und deswegen habe ich mich auch dort für so eine Fernwohnung entschieden. Aber ich will unbedingt nochmal diesen Campingplatz Düne 6 besuchen. Denn Sauna, Fitness, Wellness, Hallenbad, mehr erzähle ich euch dann, wenn es soweit ist, in der nächsten Campingsendung. Ich bin dann am Samstag ohne Probleme nach Hause gefahren, zwischendurch nochmal 15 Minuten Pause und bin dann die Kilometer durch, auch so ungefähr 7 Stunden. Ja, und kann nur sagen, Fischland, Das und Zingst ist eine Reise wert. Aber versucht es außerhalb der Saison zu machen, wer da die Möglichkeit hat. Denn ich denke, wenn hier richtig die Sonne scheint und da geht hier einiges ab. Das war's für heute, ist mal länger geworden. Ich lasse auch in einem, weil ich schon wieder so viel Sachen im Hintergrund habe, was ich euch erzählen möchte. Ich könnte jetzt 2 Folgen wieder draus machen, so hätte ich mehr Folgen von der Anzahl. Nee, ich mache das jetzt so. Tschüss, bis nächstes Jahr. Die nächste wird wahrscheinlich die Campingfolge im Januar gleich. Ich fahre jetzt schon wieder in Urlaub. Da erzähle ich dann auch mal kurz über die Tage, mal 3 Tage nach Ostthüringen. Wir hören uns dann im nächsten Jahr wieder, direkt im Januar. Denn jetzt ist die Zeit, wo ich auch für Podcasts wieder etwas mehr Zeit habe. Muss viele Stunden abbummeln. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir mal, wenn ihr Fragen habt zu bestimmten Themen, die ich jetzt gebracht habe. Wenn euch was unklar ist. Ansonsten empfehlt mich weiter und vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt und ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal, bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Rutscht gut ins neue Jahr und tja, zwischen Aufnahme und Schnitt und Veröffentlichung liegen doch nun schon wieder einige Tage. Ich habe es nicht mehr geschafft, nach Weihnachten diese Folge zu veröffentlichen. Ich war inzwischen im Osten Thüringens im Urlaub. Auch da werde ich kurz von berichten, auch schon in Kürze, weil jetzt noch alles frisch ist. Aber trotzdem möchte ich euch noch jetzt ein gesundes neues Jahr wünschen, 2024. Bei mir ist wieder viel geplant. Ich werde wieder viel rumkommen. Es wird Neues geben. Ich freue mich auf die vielen unerwarteten Dinge, wo ich heute noch nicht weiß, was mich erwartet. Ich denke, euch geht's genauso. Bleibt schön gesund, bewegt euch. Und Social Media schaltet öfters mal ab. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Jens der Breidenbacher aus Südthüringen.